Guten Morgen, Jenny hier. Ein wunderschöner Montag, eine wunderschöne neue Woche. Euch allen an der Stelle. Sorry, dass es letzte Woche keine Folge gab. Ich hatte am Wochenende davor wirklich arge, arge Bauchschmerzen. Ist manchmal so. Und da bin ich kaum aus dem Bett gekommen. Aber dafür dann heute zwei großartige Gäste. Erstmal Achim Truger mit dem Jahresbericht der Wirtschaftsweisen. Und einer doch etwas launigen, aber guten Folge. Und Achim und ich sind uns einig, es braucht eine bessere Erbschaftssteuer. Und dann Christoph Safferling mit Ohnmacht des Völkerrechts, die Rückkehr des Krieges und der Menschheitsverbrechen. Passt ganz gut in die aktuelle Zeit, denn es stellt sich raus, unschuldige Menschen in der Karibik in Booten zu bombardieren. Und dann noch, wenn sie den Angriff überlebt haben und an der Seite eines brennenden Schiffes hängen, deinen Soldaten zu befehlen, sie doch umzubringen, verstößt tatsächlich gegen Völkerrecht. Auch gegen die generellen Menschenrechtskonventionen und gegen so alles, was Kriegsrecht ist. Ja? Also die Amerikaner sind da ganz vorne mit dabei, das zu tun, was die Russen tun und was Israel tut, nämlich Zivilisten zu ermorden auf der ganzen Welt. Und auch natürlich die Wahlen und politischen Systeme zu manipulieren, so wie es ihnen passt, damit sie den Rest der Welt ausbeuten können, weil sie festgestellt haben, ihre eigene Bevölkerung haben sie mittlerweile so sehr ausgebeutet, da ist nichts mehr zu holen. Also müssen sie den Rest der Welt ausbeuten. Und um das möglich zu machen, braucht es noch korruptere Regierungen. Und deswegen unterstützen sie Rechtsextreme in Europa und auf der ganzen Welt, weil die sind am korruptesten und die sind am leichtesten zu manipulieren gegen das Interesse der eigenen Bevölkerung der jeweiligen Länder. Also Grüße an die Stelle an alle, die irgendwie AfD-Anhänger sind. Das sind Landesverräter und die werden euch verkaufen für ein Apfel und ein Ei. So, und an der Stelle dann zurück zu meinen Gästen, die wirklich wunderbar sind. Ich hoffe, ihr habt mit der heutigen Folge sehr, sehr viel Spaß. Nächsten Montag bin ich dann wieder dabei. Also, wie gesagt, Folgen fallen aktuell nur aus, wenn ich wirklich krank bin. Sonst versuche ich jeden Montag eine Folge rauszubringen, damit wir wieder in den Wochenrhythmus kommen. Und es ist ja einiges, das ich schon besprochen habe mit Gästen, die hier noch in der Warteschleife sind, was ich schon schlechtes Gewissen habe. Aber ja, heute, wie gesagt, Achim und Christoph. Zwei wunderbare Gäste und Christoph Safferlings Buch unbedingt lesen. Es passt so gut in die aktuelle Zeit. Vor allem auch, weil wir letzte Woche erst den Jahrestag der Nürnberger Kriegsverbrecherprozesse hatten. Und auch das kommt im Gespräch mit Christoph vor. Ganz beeindruckender Fall von Menschheitsgeschichte und ganz tragisch, wie die Hauptankläger der Amerikaner in Nürnberg geredet haben, wenn man sich vor Augen führt, wie aktuell die amerikanische Regierung agiert. Also dann viel Spaß jetzt mit Achim und Christoph und mir. Ich hoffe, ihr habt eine wunderschöne Woche, einen wunderschönen Start in den Tag, einen wunderschönen zweiten Advent nächstes Wochenende. Wenn ihr den Podcast unterstützen wollt, könnt ihr das natürlich gerne tun, immer gerne. Das ist hier die 301. Folge. Offiziell. Und Unterstützung geht mit PayPal Steady Überweisung und alles Nötige findet ihr auch in den Shownotes. Aber bitte teilt und liked die Folge. Das hilft mir ganz, ganz besonders, denn ich will ja auch, dass meine Arbeit gehört wird. Also sonst, ja, jetzt erstmal viel Spaß mit mir, der Ohnmacht des Völkerrechts und dem Jahresbericht der Wirtschaftsweisen und Achim Truger, dem Wirtschaftsweisen, und Christoph Safferling, dem Völkerrechtsexperten. Guten Tag, liebe Hörerinnen und Hörer und vielleicht auch Zuschauer. Ich habe den wunderbaren Achim Truger hier zu Gast, der jetzt nach dem Erscheinen des Jahresgutachtens der Wirtschaftsweisen, auch wenn er den Begriff nicht mag, hier ist, um mit mir mal über den aktuellen Bericht zu sprechen und ja, mal darüber zu sprechen auch, wie schlimm es um die deutsche Wirtschaft steht und was Politik dagegen tun kann und was sie nicht tut. Hallo Achim, schön, dass du wieder da bist.
Hallo Jenny, ich freue mich auch. Bin ich jetzt eigentlich im Bild oder ist nur Tonaufnahme?
Nein, du bist im Bild.
Ich bin im Bild, dann kann
Wir
ich dir
sind
auch.
alle im Bilde.
Alles klar, dann kann ich dir hochhalten. Ich weiß, ich ist jetzt, glaube ich, verkehrt rum, macht aber nichts.
Nein, also ich lese mal kurz vor. Perspektiven für morgen schaffen, Chancen nicht verspielen.
Ja, das.
Jahresgutachten 25, 26.
Genau, ein bisschen arg bedeutungsschwanger, sind 600 Seiten, also ist ordentlich was zu lesen. Ich nehme an, du hast alles schon gelesen und
Ein bisschen habe ich schon gelesen, ja. Es ist ja ein massives Werk. Achim, wie immer. Ihr habt euch richtig Mühe gegeben. Und in Buchformat ist es natürlich auch eine Mordwaffe. Theoretisch. Womit anfangen? Womit anfangen? Womit soll ich noch anfangen, Achim? Vielleicht damit. Aktuell steht es ja nicht allzu sonderlich gut mit der deutschen Wirtschaft. Ihr projiziert ein Wachstum des Bruttoinlandsproduktes im kommenden Jahr von 0,9%. Das ist noch unter dem, was die Bundesregierung annimmt, nämlich 1,3%. Jetzt keine so wunderbaren Zahlen, sagen wir es mal so. Ich erwarte noch nicht mal, dass die 0,9% erreicht werden, um ehrlich zu sein, beim aktuellen Stand. Und hinzu kommt ja noch dieser kleine Effekt, den Arbeitgeber immer ganz wunderbar finden, nämlich dass Feiertage auf das Wochenende fallen. Das heißt, es wird mehr gearbeitet und weniger blau gemacht, sozusagen. Und deswegen könnte es sein, dass das BIP nächstes Jahr ein bisschen höher ist, aber nicht allzu sehr. Mal abgesehen von der Kritik am BIP an sich, dazu kommen wir sicherlich gleich noch. Woran liegt es, dass die deutsche Wirtschaft weiterhin so wie ein altes Auto vor sich hin stottert?
Also ich glaube, man muss es nicht ganz so pessimistisch sehen. Die Lage ist tatsächlich schlecht. Also seit 2019 hat es insgesamt kein Wachstum mehr gegeben. Jetzt haben sich ja die Zahlen nochmal geändert. Also es ist revidiert worden. Zahlen sind rückwirkend korrigiert worden. Das kommt immer mal wieder vor. Und jetzt ist es tatsächlich so, dass 2023 und 2024 nach der Erholung, nach Corona, es dann durch die Energiekrise doch kräftig bergab ging, also kräftige Rezession. Und in diesem Jahr jetzt dann sozusagen der immerhin nur Stagnation, also 0,2% Wachstum. Und kommendes Jahr 0,9 ist jetzt keine starke Wachstumsrate und kein Riesenaufschwung, sondern nur eine mäßige Konjunktur. Aber es geht immerhin aufwärts. Von daher, das ist schon was. Und zu dem Feiertagseffekt übrigens. Das ist ja ein rein statistisches Rausrechnen. Den würde ich nicht so hochhängen. Also die 0,9, die nehmen wir jetzt einfach mal. Wir sind noch vergleichsweise pessimistisch. Konjunkturbild ist nicht so unähnlich wie das von allen anderen auch, aber bei uns ist halt noch mal etwas gedämpfter. Und positiv gewendet, was hilft, ist natürlich das Finanzpaket, die zusätzlichen Ausgaben, die der Staat tätigt, insbesondere Infrastruktur, aber auch Verteidigung, vor allen Dingen Infrastrukturausgaben, das schiebt die Konjunktur an. Und auf der anderen Seite ist es halt wirklich wie verhext, dass der Aufschwung sozusagen auch bislang noch nicht gekommen war, hängt einfach daran, dass es mit den Exporten nicht mehr funktioniert. Aktuell ist natürlich klar, dass ein US-Präsident Trump, der wirklich da wild die Zölle erhöht und komplette Unsicherheit erzeugt, dass das ein Riesenbremsklotz ist für die deutschen Exporte. Dann hat es eben auch wegen der ganzen Turbulenzen, die Trump verursacht hat, eine Euro-Aufwertung gegeben. Das heißt, die europäischen Produkte werden massiv teurer, auch die deutschen. Das dämpft. Und dann hat es sozusagen aber noch leider noch auch den schon mittelfristigen Effekt, dass die chinesische Wirtschaft und die chinesischen Unternehmen einfach technisch wettbewerbsfähiger sind und dann auch noch massiv ihre Produkte subventionieren und damit jetzt auf den Weltmarkt drängen und damit auf Märkte vordrängen, in denen bislang eigentlich Deutschland aktiv war. Und sozusagen wird die deutschen Exporte und damit auch die deutsche Industrie wird praktisch von zwei Seiten, einmal China und US-Zölle und US-Unsicherheit in die Zange genommen. Und das ist der Grund, warum es jetzt nicht stärker aufwärts geht.
Das war jetzt alles eigentlich sehr, sehr viel auf einmal. Ich versuche mal ein Stückchenweise das aufzudröseln. Aber bevor wir dazu kommen, ich hatte ja gesagt, du hast vor kurzem erst, 13. November, einen Artikel beim Surplus Magazin veröffentlicht. Den stelle ich natürlich in die Shownotes. Grundsätzlich gilt, Surplus bitte abonnieren. Ich werde für diese Werbung nicht bezahlt. Ich finde es nur ein sehr gutes Magazin, das so im hiesigen Blätterwald mal eine andere Perspektive auf Wirtschaft und Wirtschaftspolitik und Sozialpolitik und Sozialstaat auch gibt und die Zusammenhänge. Und das ist, glaube ich, in den aktuellen Zeiten ganz, ganz nötig. Aber in dem Artikel schreibst du über die vielleicht ein bisschen ungesunde BIP-Fixierung von Ökonomen. Ist BIP überhaupt noch das richtige Maß, um gesellschaftlichen Wohlstand zu messen, oder was würdest du vorschlagen, wie wir da rangehen sollten?
Nee, das BIP ist natürlich nicht das richtige Maß, um Wohlstand anzuzeigen. Das ist es aber schon seit vielen Jahrzehnten nicht mehr. Also es misst ja den materiellen Wohlstand wie von Gütern, also Waren und Dienstleistungen, die auf Märkten gehandelt werden. Und natürlich ist es so, dass wenn nach dem Krieg, als die Güterversorgung ganz schlecht war, und bis in die 60er Jahre hin, würde ich denken, kann man sicherlich sagen, dass ein steigendes BIP auch noch mit, oder ein steigendes BIP pro Kopf auch wirklich noch mit steigendem Wohlstand verbunden war, materiellem Wohlstand. Ab irgendeinem Zeitpunkt wird es dann sehr schwierig. Und insofern muss man, also da darf man nicht das gleichsetzen, also Wohlstand und BIP. Was man aber schon sagen muss, ist, dass natürlich es etwas sagt über die wirtschaftliche Entwicklung, die Güterproduktion, die Auslastung, und damit auch über die Finanzlage des Staates, die Arbeitslosigkeit und so weiter. Also es hat schon eine Aussagekraft, aber ganz wesentliche Teile werden, die wohlstandsrelevant sind, werden ausgeblendet. Die ganze Haushaltsproduktion, also Erziehung von Kindern, Pflege, auch die nicht so angenehmen Tätigkeiten wie Putzen und so weiter, werden häufig übrigens ja weit überproportional von Frauen erledigt. All das wird nicht auf Märkten gehandelt, findet in den eigenen vier Wänden statt und wird insofern vom BIP ignoriert, obwohl es vollkommen klar ist, dass da offensichtlich das sehr wohlstandsrelevant ist. Ohne das könnte die Wirtschaft nicht funktionieren, ohne das würden die Menschen nicht leben. Und was wären wir ohne unsere Familie, ohne die Menschen, die sich um uns kümmern, die mit uns zusammen sind?
Wir fragen mal lieber nicht die aktuelle Regierung, vor allem auch nicht die Koalitionsteile von CDU, CSU, die das ja alles so für, ach, das macht man schon so nebenbei halten. Ganz, ganz schrecklich finde ich auch den Angriff auf die Teilzeit. Ich meine, das Argument an sich verstehe ich ja, nur das Problem ist, Teilzeit machen vor allem viele Frauen. Und wenn die dann gezwungen sind, in Vollzeit zu gehen, wer macht denn dann diese ganze Care-Arbeit, die ja überhaupt nur den Exportweltmeister Deutschland, der jetzt ein bisschen ins Stocken geraten ist, ermöglicht. Ja, also das macht doch hinten und vorne überhaupt gar keinen Sinn.
Ja, also ich meine, wenn es jetzt so wäre, dass plötzlich alle Frauen oder ähnlich viele Frauen wie Männer Vollzeit arbeiten würden, dann wäre natürlich vermutlich die Care-Ökonomie schlechter dran, das, was in den privaten Haushalten passiert. Oder aber, davon kann man fest ausgehen, das zeigt ja auch die Statistik, die Frauen werden sozusagen doppelt betroffen, weil sie nämlich, wenn sie Vollzeit arbeiten, trotzdem noch weitaus mehr als ihre Vollzeit arbeitenden Männer zu Hause machen. Also das wäre für die Frauen sicherlich kein guter Punkt. Aber auch da nochmal, diese ganzen Debatten, ich meine, ich verstehe, wenn man sagt, es ist eine besondere Situation aus irgendwelchen gesellschaftlichen Gründen, beispielsweise um die Klimatransformation hinzubekommen, vielleicht auch um das mit der Landesverteidigung besser hinzukriegen, da müssen jetzt, muss mehr gearbeitet werden. Das wäre ein Argument, das ich nachvollziehen könnte. Ja.
An der Stelle, ich habe vor einigen Minuten erst einen Tweet von Agnes Strack-Zimmermann gelesen. So nach dem Motto hat sie dann gesagt, also Gleichberechtigung klar für alle und natürlich müssen auch Frauen Dienst leisten. Also es geht
Ja.
jetzt auch in die Richtung, nicht nur Männer müssen bei der Bundeswehr Wehrdienst leisten, sondern auch Frauen. Und mein Argument ist da andauernd, okay, dann machen wir aber hier 50%, 50%, wir machen hier volle Gleichberechtigung und sagen, solange das nicht ist, machen wir, also fehlt mir das, auch das politische Argument zu sagen, Frauen auch in den Wehrdienst, weil dann hast du eine Dreifachbelastung als junge Frau.
Ja, ich meine, vielleicht ist das, aber das ist ja, glaube ich, bei der Agnes Strack-Zimmermann ist ja einfach, hat ja Methode, das ist ihr
Ja.
Markenzeichen, dass sie sozusagen für diese
Aber sie ist nicht die Einzige. Es gibt auch viele Männer, die
Aufrüstungsstrategie.
sagen, na, wo sind denn jetzt die ganzen Feministinnen? Die,
Ja, okay.
und sie,
Also,
also,
ja. Also,
da
ich
kommen wir ein
weiß, was du
bisschen
bist.
von ab, aber
Das stimmt.
das
Ja, ich
macht
finde.
mir alles ein bisschen Sorgen. Das hat volkswirtschaftlich auch wenig Sinn, die jungen Frauen dann zur Bundeswehr auch noch zu schicken. Oder
Ja.
vielleicht ist der Plan dahinter, dass sie dann sagen, nee, ich möchte nicht Dienst an der Waffe machen, sondern geht in die Pflege. Dann kann man sie da kostengünstig ausbeuten.
Ja, interessant ist jetzt, ich habe ja jetzt gerade versucht, mir zu überlegen, was könnte dafür sprechen, dass man sagt, es soll insgesamt mehr gearbeitet werden. Das wäre dann ein gesellschaftliches Argument. Ansonsten ist es aber so, dass wir ja eigentlich davon ausgehen, dass die Menschen nach ihren Präferenzen entscheiden, ob sie, wie viel sie arbeiten. Und wenn ich da mal so das einfachste Modell nehme, das es dafür gibt, dann ist es die Entscheidung zwischen Einkommen und materiellen Gütern auf der einen Seite und Freizeit. Und wenn sich jetzt also zeigt, dass viele Menschen nicht mehr arbeiten wollen, weil sie mit dem Einkommen, das sie haben, zufrieden sind, gibt ja viele Menschen, die sich geringere Arbeitszeit, also bezahlte Arbeitszeit wünschen, dann ist das eigentlich etwas, was man normativ, gerade als liberaler oder liberaler Mensch, akzeptieren muss. Und eigentlich auch etwas, was die Politik und auch die Ökonomen und Ökonomen akzeptieren müssen. Aber da geht es dann los. Ich habe mich immer ein bisschen mokiert über den Christian Lindner. Man erinnert sich, unser Ex-Finanzminister, FDP-Chef ehemals, der irgendwann mal eigentlich gesagt hat, die Menschen haben nicht mehr die richtige Einstellung. Die sind ganz zufrieden jetzt mit dem, was sie haben, und dann fehlt ihnen so der richtige Drive. Er hat dann mit anderen Worten gesagt, die Menschen sollen mehr arbeiten wollen. Und da frage ich mich, wo nehme ich als Liberaler, dem die Präferenzen der Menschen heilig sind, das Recht her, ihnen vorzuschreiben, dass sie jetzt gefälligst ein anderes Mindset brauchen. Wahrscheinlich ist das ja der neudeutsche Begriff, dass sie jetzt mehr arbeiten sollen. Das ist eine komische Geschichte. Und deshalb, aber das sind natürlich jetzt Geschichten, wir haben akute Wirtschaftsprobleme. Die Industrie hat gerade ein richtig, richtig großes Problem. Da bangen viele Menschen um ihre Jobs, viele Menschen verlieren Jobs. Das sind wichtige materielle, grundsätzliche Probleme, über die muss man auch sprechen. Und insofern soll man dann nicht das unter den Teppich kehren und sagen, jetzt machen wir eine Wohlstandsdiskussion. Aber grundsätzlich ist es richtig zu sagen, Wohlstand kann auch sein, dass Menschen weniger arbeiten wollen. Und wenn sie sich dann besser fühlen, dann ist das etwas, was zu akzeptieren wäre. Und da ist es aber leider so, dass wir, ich gebe es nochmal hoch in all den Gutachten, die wir da machen, und dass wir von dieser Einsicht auch relativ weit entfernt sind, weil bei uns geht es halt eigentlich immer nur darum, Wachstum steigern, Produktionspotenzial steigern und so weiter. Obwohl in unserem Mandat eigentlich steht, dass wir für stetiges und angemessenes Wirtschaftswachstum uns darum kümmern sollen. Und was nun angemessen ist, ist etwas, über das man sicherlich streiten kann. Und von daher ist das überhaupt nicht zwingend, dass wir sozusagen in dieser BIP-Orientierung sind. Aber was natürlich wichtig ist, wir sollen ja Wirtschaftskrisen vermeiden, wir sollen gucken, dass die Beschäftigung sich gut entwickelt, der Beschäftigungsstand hoch ist. Und wenn da Menschen arbeitslos werden, weil die Industrie gerade richtig Schwierigkeiten hat, ist das selbstverständlich etwas, worum wir uns kümmern müssen. Und das ist aber eben auch etwas, was sich dann im BIP niederschlägt, ne?
Naja, es ist halt diese Phase, in der wir ja gerade sind, seit 2019. Die Krisen werden mehr, kommen näher, werden intensiver. Gleichzeitig haben wir immer noch dieses neoliberale Denken, das praktisch in allen Parteien vorherrscht. So viel arbeiten, mehr arbeiten und viel Geld verdienen. Und viele junge Menschen sind so mittlerweile bei dem Punkt angekommen, egal. Ob ich jetzt 2 Stunden mehr arbeite oder 3 Stunden, ich habe trotzdem am Ende des Tages nicht mehr auf dem Konto, jedenfalls nicht im Vergleich dazu, dass es sich qualitativ für mein Leben lohnt. Das heißt, ich arbeite weniger, oder verdiene weniger, aber genieße mein Leben, weil ich habe ja nur eins. Ja? Und Aufstieg ist ja ist unter anderem auch Teil ein bisschen dieses Gutachtens. Aufgrund der hohen Ungleichheit, die wir mittlerweile in Deutschland haben, Aufstieg ist nicht so richtig mehr möglich. Also wenn du irgendwo in der deutschen Gesellschaft an einem bestimmten Punkt bist, vor allem in der unteren Mittelschicht, dann du kannst dich da nicht rausarbeiten. Also die Zeiten sind seit ein paar Jahrzehnten vorbei und die jungen Menschen haben das durchschaut. Und egal, was Christian Lindner, unser ehemaliger Finanzminister, da erzählt oder auch andere Politiker, die leben halt in irgendeiner deutschen Realität, die es so nicht mehr gibt. Und die jungen Menschen haben das durchschaut und lassen sich von der Politik das halt nicht mehr so vormachen. Und da muss die Politik mal Antworten drauf finden, anstatt junge Menschen nur zu beleidigen, wie ihr seid zu faul und wollt einfach nicht arbeiten, ja, und wollt nichts mehr leisten. Und man muss euch nur zu eurem Glück zwingen. Und dann seid ihr schon produktiv. Und am Ende des Tages ist es für mich so wieder diese Kernfrage. Also sind Menschen für die Wirtschaft da oder ist die Wirtschaft für Menschen da? Und ich würde dir sagen, Nummer zwei, ja. Und mir scheint es aber, wir sind so wieder in einer Realität, in der Politik denkt, nee, die Wirtschaft ist Priorität Nummer eins und die Menschen kommen danach. Und das ist natürlich für eine Demokratie ein ganz, ganz, ganz gefährliches Fahrwasser. Wir sehen in den USA, was dann passiert. Aber
Ja,
kommen
also
wir, Entschuldigung, ja.
kann dir ja kurz recht geben. Also ich weiß übrigens gar nicht, ob das so ist, dass die Politik die Menschen in zweite Reihe stellt. Es ist ja eher so, oder weiß ich nicht genau, aber es ist wahrscheinlich so, man ist irgendwie so naiv, dass man die Märkte da über alles stellt. Und es gab ja auch mal auch unter Angela Merkel schon die marktkonforme Demokratie. Und die Vorstellung ist eigentlich, was Wirtschaft angeht, da lassen wir die Märkte mal machen. Und für die günstigen Produkte, da gibt es ja den Freihandel. Das ist quasi so, Strom kommt aus der Steckdose und alles, was wir brauchen, kommt aus dem Freihandel. Kommt irgendwie von außen, billig, günstig. Müssen wir uns keine Gedanken drüber machen. Und dann läuft die Maschine. Und wo die genau hinläuft, darum kümmern wir uns nicht, weil das ist ja sozusagen dann Sache des Marktes, das zu entscheiden. Und ich glaube, wir müssen lernen, jetzt aufgrund all dieser Krisen auch nochmal die Frage zu stellen, was ist das, was gesellschaftlich wichtig ist? Ich sage mal, um Resilienz und Verteidigungsfähigkeit, ich weiß nicht, was alles. Klima, also eigentlich müsste man diese gesellschaftlichen Ziele wieder viel stärker in den Vordergrund stellen und dann schauen, wie man das so hinbekommt, dass das für die Menschen funktioniert und ja, dass das alles hinhaut. Und tatsächlich macht man es aber genau. Man traut sich gar nicht, diese Vorgaben zu machen und lässt es einfach laufen.
Ja, an der Stelle, wir haben ja auch weiterhin diese wirklich großen deutschen Unternehmen, ja, die größtenteils von den Familienunternehmenslobby da vertreten werden. Da sind nämlich nicht die Familienunternehmen drin, sondern da sind die großen Konzerne drin. Und die beschweren sich darüber, dass die Energiekosten so teuer sind und dass die Sozialkosten so teuer sind, dass überhaupt Lohnkosten so teuer sind. Und gleichzeitig haben die alle anscheinend vergessen, dass sie sehr gut davon profitiert haben, vom Wirtschaftsstandort Deutschland über Jahrzehnte. Jetzt hauen sie alle ab mit ihren Arbeitsplätzen nach China und Co. Die Politik erzählt uns, ja, aber wir müssen jetzt sozusagen zur Verteidigung des Wohlstandes und der Demokratie, auch unter anderem ja gegen China, ja, weil die sind ja Verbündete von Russland. Da müssen wir jetzt uns alle zusammenreißen, aber gleichzeitig lassen sie halt diese großen Konzerne da die ganzen Arbeitsplätze Richtung China und Co. abbauen. Und das passt ja dann auch hinten und vorne nicht zusammen. Und deswegen glaube ich, ist auch die Demokratie an sich in einer großen Krise, weil Politik auf diese Doppelmoral keine Antwort finden will oder finden kann. Ich weiß es nicht ganz genau.
Ja, Doppelmoral, das stimmt schon. Also vor allen Dingen, also gerade wenn es dann um die Steuern geht beispielsweise, wir haben jetzt ja auch Vorschläge zur Erbschaftssteuer gemacht,
Komme ich noch drauf.
die dann Betriebsvermögen betreffen und so. Und die Reaktionen sind schon ziemlich hart, wenn man sich überlegt, wie der Staat während Corona, während der Energiekrise die Unternehmen wirklich unterstützt hat und zum Teil wirklich dafür gesorgt hat, dass die überhaupt überleben konnten. Und jetzt will man sozusagen dann aber die Steuersenkung und ist überhaupt nicht bereit, irgendwie mehr zum Gemeinwohl beizutragen. Ist schon bedenklich. Ansonsten natürlich das ganze Gerede über die Kosten. Ich meine, das ist natürlich wirklich grundsätzlich falsch angelegt. Man darf nicht in der Krise Unternehmenslenker oder Lenkerinnen fragen, was jetzt das Richtige ist zu tun. Ja, natürlich müssen die, wenn es ihrem Unternehmen schlecht geht, die Kosten senken. Aber wenn gesamtwirtschaftlich alle die Kosten senken, ja, dann sind ja sozusagen die Kosten des einen sind die Einnahmen und damit auch die Gewinne, die potenziellen Gewinne des anderen. Und dann senkt man sozusagen die Wirtschaft insgesamt einfach noch tiefer in die Krise. Diese Erkenntnis war eigentlich einer der Gründe für die Geburt der modernen Makroökonomik mit John Maynard Keynes, dass man eben gemerkt hat, so, wir können diese einzelwirtschaftliche Logik, wenn es gerade schlecht läuft, dann senk halt die Kosten, die können wir nicht auf die Wirtschaft insgesamt übertragen. Aber in der Krise ist natürlich so, da jammern die Unternehmen zu Recht, weil es ihnen ja auch nicht gut geht. Und dann hört man sozusagen auf diese einzelwirtschaftliche Logik. Aber es wäre Aufgabe von Politik und auch von Wirtschaftswissenschaft, genau dazu beizutragen, dass man nicht einzelwirtschaftlich, sondern gesamtwirtschaftlich daran geht.
Apropos Krise, Rezession, die
Ja.
Unternehmen jammern. Mir scheint das ja ein grundsätzliches Strukturproblem zu sein. Du hast ja China erwähnt, ich habe China erwähnt. Es ist unmöglich, allein die Tatsache, dass auf einmal der deutsche Arbeitnehmer zu teuer ist. Welche Fehler hat oder haben Unternehmen gemacht in der letzten Zeit? Welche Strukturreformen oder Investitionen haben sie einfach vermieden aus Gewinnmaximierungsabsicht und welche Verantwortung trägt da auch die Politik?
Ja, also man muss natürlich ein bisschen aufpassen jetzt. Wir haben uns ja nicht und auch ich nicht mich jetzt ausführlich mit den Unternehmensstrategien befasst. Also soll man da mit Behauptungen vorsichtig sein. Aber
Aber
Tatsache,
wir sind ja ein Exportweltmeister
ja, nee,
und
ich,
wir wissen alle,
man
dass
sieht ja bei den, man sieht ja bei
viel auch,
den.
was in den letzten Jahren an Zuwachs ging, auch auf dem
Ja.
chinesischen Markt passiert ist.
Ja, ich meine, nehmen wir mal die E-Autos. Da ist es ja offensichtlich so, dass die deutsche Industrie was verschlafen hat. Also gerade die Digitalisierung, die ganzen Konzepte, das scheinen die in China viel besser hinbekommen zu haben. Ja, und dann, das ist sozusagen die Verantwortung der Unternehmen, dass sie das irgendwie nicht richtig gemacht haben. Ist natürlich auch ein Problem, wenn das alte Modell, der Verbrenner, wenn das lange Jahre noch so lukrativ ist, dann ist der Anreiz, davon wegzugehen und massiv in die E-Mobilität nicht so hoch. So, und die Politik hat jetzt auch verschiedene Fehler gemacht. Also einmal die Ladeinfrastruktur für die E-Autos beispielsweise ist noch nicht so ausgeprägt, dass wirklich für die Konsumentinnen und Konsumenten so ist, dass sie sagen, okay, das funktioniert jetzt. Und
Also ich sage, ich lebe im ländlichen Raum.
ja, na klar. So, und der zweite Punkt ist, man kann natürlich auch nicht von einem Tag auf den nächsten wegen Schuldenbremsenurteil und kein Geld mehr die E-Auto-Förderung, auf die sich alle eingestellt haben, abreißen lassen. Das waren Probleme. Und jetzt geht es halt los. Ne? Jetzt wird sozusagen erzeugt die Politik zum Teil Signale, ja, Verbrenner aus, vielleicht doch nicht. Und vielleicht doch länger Verbrenner und so weiter. Und also das ist natürlich jetzt etwas, man müsste eigentlich mit Volldampf nach vorne laufen und jetzt wirklich sehen, dass man das hinbekommt mit der Elektrifizierung und auch mit der Transformation. Stattdessen wackelt man jetzt also mit einer zaudernden, zögerlichen Haltung wird die Industrie nicht in eine bestimmte Richtung laufen und am Ende Erfolg haben. Das wird nicht funktionieren.
So viel dazu. Eigentlich, mal abgesehen von dieser Unsicherheit im Markt und wir müssten eigentlich viel mehr Druck ausüben und die Unternehmen müssten jetzt endlich mal aus dem Puschen kommen, haben wir ja endlich mal sowas wie, wir investieren jetzt mal als deutscher Staat. Also die Schuldenbremse ist nicht ganz aufgehoben. Wir haben wieder mal ein Sondervermögen draus gemacht. Das war eine riesige Aktion, sagen wir mal Aktion im Deutschen Bundestag, bevor die neue Regierung kam, musste die alte Bundestagszusammensetzung diese Bu Grundgesetzänderungen durch den Bundestag kriegen. Die CDU, CSU musste mit den Linken zusammenarbeiten, die Linken mal wieder staatstragender als 99,9% als der Rest dieses Bundestages. Aber okay, jetzt haben wir also ein Sondervermögen von, ich weiß nicht ganz, 500 Milliarden, genau.
500.
Und ihr seht darin schon doch große Möglichkeiten, auch was die Modernisierung, aber auch den Push für die deutsche Binnenwirtschaft angeht. Welche Fallstricke gibt es da aber?
Naja, also erstmal ist es tatsächlich so, das ist viel Geld. Klammer auf, wird am Ende nicht genug sein, aber es ist auf jeden Fall erstmal ganz ordentlich. Und damit kann der Bund eine Menge für Verkehrsinfrastruktur, andere Investitionen tun und Länder und Kommunen kriegen auch was. Und es gibt der Klimatransformationsfonds, bekommt noch Geld, womit halt die entsprechenden Investitionen oder Ausgaben für Klimaneutralität gestärkt werden können. Das ist gut. Und wir haben berechnet, gerade für Infrastrukturinvestitionen, da ist sozusagen der neudeutsch gesprochen, der Wumms, den man da für 1 € kriegt, ist hoch. Also da ist 1 € kann durchaus 1,50, 1,80 an zusätzlichem Bruttoinlandsprodukt und Wirtschaftsleistung bringen. Und das ist natürlich eine Menge, wenn man aus einer Situation kommt, wo es gerade schlecht läuft, und wenn man auch gegen diesen Export, Trend nach unten ankämpfen möchte. Also es ist gut, das zu machen, das ist vernünftig. Es gibt grundsätzlich nochmal das Problem, dass ja nicht nur das Sondervermögen verabschiedet worden ist, sondern auch die sogenannte Bereichsausnahme. Das heißt, Verteidigungsausgaben von mehr als die 1% des BIP übersteigen, die dürfen unbegrenzt zeitlich und in der Höhe nach unbegrenzt über Kredite finanziert werden. Und die Bundesregierung plant, das sehr, sehr stark in Anspruch zu nehmen. Und alle, die sich jetzt über die möglicherweise Sorgen um Verschuldung machen, müssen halt wissen, der Anstieg der Verschuldung, der insgesamt kommt, der kommt zu einem viel größeren Teil aus dieser Bereichsausnahme für Verteidigung und zum viel geringeren Teil aus diesem Sondervermögen für Infrastruktur und Klimaschutz. So, und da ist jetzt das Problem schon mal, die Verteidigungsausgaben, der Wumms, der davon ausgeht, der ist viel geringer. Also ganz viele Rüstungsgüterkäufe, die werden ja im Ausland getätigt. Und ansonsten sind viele Verteidigungsausgaben haben nur einen geringen Effekt, also vielleicht 40, 50 Cent pro Euro. Und das heißt, man, so wie das jetzt aufgesetzt ist, nimmt man viel Geld, viel Schulden in die Hand und nimmt sehr viel dafür, aber um Dinge zu finanzieren, die einen geringen Effekt nur auf die Wirtschaft haben. Und man nimmt vergleichsweise wenig, um das zu finanzieren, was einen starken Effekt hat. Also das ist sozusagen der Anlage. Und dann kommt noch hinzu, dass bei dem Sondervermögen, das haben wir moniert, und das stimmt auch, dass die Zusätzlichkeit und die Investitionsorientierung in der Verwendung dieser Mittel nicht so groß ist. Das heißt, würde man es anders machen, dann wäre der Wumms noch größer, dann wäre der positive Effekt auf die Wirtschaftsleistung noch größer.
Was sind denn die furchtbaren vier?
Ja, das ist ja immer so die Frage. Also vielleicht, wenn man fordert, was wir getan haben, dass die Zusätzlichkeit des Sondervermögens verbessert werden soll, das ist immer die Frage Zusätzlichkeit, woran gemessen? Und dann nimmt man die Finanzplanung der Vorgängerregierung, also der Ampelregierung. Und daran gemessen es ist nur ungefähr 50% zusätzlich, was jetzt dann ausgegeben wird über das Sondervermögen. Das andere wird genutzt, ja, und jetzt ist die Frage, wie man es genau formuliert, wird genutzt, um Spielräume im Haushalt zu bekommen. So, und jetzt ist die Frage, wofür werden die jetzt wiederum genutzt? Einmal werden die beispielsweise dafür genutzt, um 2025 und 2026 die riesen Lücken, die es noch gab. Na, die Ampel ist gescheitert daran, dass sie Lücken nicht geschlossen hat, diese Lücken dicht zu machen und zu verhindern, dass der Bund jetzt in eine riesige Kürzungsorgie verfällt und damit ja auch nochmal wieder sich selber das Wasser abgräbt. Ne? Also auf der einen Seite, klar, schön Investitionen hochfahren ist gut, wenn auf der anderen Seite aber dann überall gekürzt wird, ist es ja nicht so gut. Also das heißt, dafür wird es verwendet. Es wird auch verwendet, um zum Beispiel den Investitionsbooster, also die
Klingt alles
Abschreibung
so
für,
nach
ja,
Raumfahrt.
die, ja, so ein bisschen ist es, die Abschreibungserleichterung für die Unternehmen zu finanzieren, so und das auch für die Länder und die Kommunen mit zu finanzieren, dass die nicht dann anfangen zu kürzen wie wild. Also das sind zum Beispiel Dinge, wo ich jetzt wieder Verständnis habe, dass man sagen kann, das ist sinnvoll, das zu finanzieren. Es gibt aber auch Ausgaben, und das sind jetzt die furchtbaren vier. Das ist die Gastro-Mehrwertsteuersenkung, das ist die Erhöhung der Pendlerpauschale, das ist die Mütterrente und es ist die Wiedereinführung der Agrardiesel-Vergünstigung. Und da muss man sagen, das sind jetzt Ausgaben, da wird nicht viel Wumms von kommen. Und wenn man wirklich Geld in die Hand nehmen möchte und für die Infrastruktur und für die Wirtschaft da was hinzubekommen, dann wäre es besser, man würde es dafür ausgeben und nicht für diese furchtbaren vier. Und um das sehr deutlich zu machen, habe ich das, glaube ich, sogar so genannt, die furchtbaren vier. Und deshalb haben wir uns auch dagegen ausgesprochen, dass diese Punkte kommen und man damit praktisch gemessen an dem, was man eigentlich tun könnte, eigentlich Geld verschwendet.
Das bedeutet natürlich, dass Markus Söder nie ein großer Fan von dir werden wird, weil das sind alles seine Babys. Im Großen und
Stimmt,
Ganzen.
das sind jetzt größtenteils CSU-Projekte, wobei da muss man jetzt auch wiederum sagen, ja, also es entspricht nicht meiner politischen Präferenz und ich glaube, man kann auch ökonomisch ganz gut argumentieren, dass vieles davon nicht so sinnvoll ist, oder jedenfalls keinen großen Effekt hat. Andererseits, Koalitionsverträge sind politische Kompromisse und dann darf man sowohl als Bürger als auch als Ökonom darf ich durchaus auch Verständnis dafür haben, wenn eine Regierung sich an den Koalitionsvertrag hält und die Dinge durchzieht. Da ist dann halt für jeden was dabei. Ja, und besser wäre es im konkreten Fall anders, aber vielleicht ist es besser, man hält sich an den Kompromiss und die Regierung steht, als die Regierung wackelt und man lässt die Brandmauer fallen und macht eine Minderheitsregierung oder verhilft der AfD zur Macht.
Und dann kommt die Kürzungsorgie definitiv. Und wir haben immer noch nichts investiert. Wenn du dir das Sondervermögen anguckst, den Part, den wir nicht in Militär stecken, wo würdest du ihn am besten investieren? Also nach deinen Augen, wo wäre er am besten investiert?
Naja, ganz viel geht jetzt ja schon in Verkehrsinfrastruktur. Da muss man sich natürlich die einzelnen Projekte anschauen, aber ich fahre ja wirklich wie ein Wilder mit der Deutschen Bahn durch die Gegend.
Du Arme.
Und
Mein Beileid.
ja. Gestern übrigens mit unheimlich guter Stimmung einem fantastischen Zugbegleiter pünktlich abends in Duisburg eingetroffen. Ich weiß nicht, wann das letzte Mal passiert ist, also Monate her. Aber das war ganz toll. Aber gut, das ist nicht das.
Apropos Monate her, bei mir wird seit Monaten schon der Bahnhof gebaut. Also ich komme hier nicht mehr direkt nach Berlin.
Naja, hier in Duisburg wird der Fernbahnhof auch, glaube ich, im Januar vom Netz gehen, erstmal oder teilweise zumindest. Aber hier wird ja auch mächtig investiert. Und das ist natürlich dann eine Geschichte, wenn man wenigstens sieht, wofür es ist, geht es ja dann wieder ganz gut. Aber das ist offensichtlich, dass man da investieren muss, wird auch gemacht. Und das soll man auch machen. Man könnte sicherlich noch mehr in Forschung und Entwicklung gehen, könnte auch noch mehr schauen, dass man den Kommunen das Leben erleichtert, denn dort sind eigentlich die größten investiven Bedarfe. Könnte auch sicherlich noch deutlich mehr für die Transformation tun. Auch da gerade wieder für die Kommunen wird es eng. Also das sind so Sachen, wo es sich wirklich lohnen würde, noch mehr zu machen. Ja.
Steht ja auch an anderer Stelle im Gutachten drinne, dass ihr eine Regionalisierung beim Strukturwandel präferiert. Und ich finde, wenn man den Kommunen mehr Geld geben würde, dann könnten die Kommunen
Ja.
auch entscheiden. Also, was müssen wir jetzt machen?
Ja,
Unter
also wir
anderem geht
haben.
es ja da um die Wärmestrategie, genau, Wärmestrategie. Dann geht es um Energieunabhängigkeit. Es gibt verschiedene Kommunen in Deutschland, die schon so eine Art Genossenschaft gegründet haben, wo dann die Stadt und Gemeinde zusammen investiert haben in einen Solarpark, in Windkraftanlagen und davon dann aber Geld zurückbekommen und aber auch noch stromunabhängiger sind. Also solche Dinge können alles übrigens deutsche Kommunen machen. Oft fehlt ihnen halt das Geld.
Ja,
Wenn man nicht
also
gerade eine Kommune in Bayern ist, kann man es sich
ja,
ja
und ich meine,
regional
da muss man auch
aussuchen.
sagen, jetzt da kommen ja 100 Milliarden gehen an die Länder und davon, man weiß es nicht genau, sollen ja hoffentlich 60%, wir würden uns freuen, wenn es noch ein bisschen mehr wäre, an die Kommunen gehen und die könnten dann damit halt ihre Investitionen stützen. Aber da muss man auch klar sagen, das Sondervermögen ist da eigentlich nur ein Tropfen auf den heißen Stein. Da würde es wirklich darum gehen, die ganze Kommunalfinanzierung in Deutschland auf eine komplett andere Grundlage zu stellen. Und eben dafür zu sorgen, dass die Kommunen nicht ständig mit irgendwelchen Sonderprogrammen über Wasser gehalten werden oder sie unterstützt werden, sondern dass man ihnen einfach grundsätzlich die Grundausstattung gibt, die sie brauchen, um selbstverantwortlich ihre eigenen Dinge regeln zu können. Dann klappt das übrigens auch mit der regionalen Demokratie vor Ort. Dann ist für die Bürgerinnen und Bürger klarer ersichtlich, wofür eigentlich Geld ausgegeben wird. Man kann dann sogar entscheiden darüber, dass etwas gemacht wird. Und man entscheidet nicht mehr nur, wie das zum Teil ja hier lange Jahre im Ruhrgebiet beispielsweise der Fall war. Ich kann mal hier so rausgucken, zum
Ich sehe
Fenster.
es nicht.
Also, sie seht ihr natürlich nicht, aber also dann, dass man nicht, also dass man nicht nur darüber entscheidet, wo wird weniger gekürzt oder was kann man noch aufrechterhalten, während man anderswo Sachen fallen lässt oder so, sondern dass man da auch mal wieder richtig in was Positives kommt. Und das ist etwas, was man mit dem Sondervermögen nicht hinkriegt, das ist ja klar.
Nee, dazu brauchst du eigentlich ein umfassendes. Naja, eine umfassende Föderalismusreform und eine Grundgesetzänderung, weil das, was, also was du da gerade ansprichst, geht ja so tief rein, auch in grundgesetzliche Festlegung, wer wofür zuständig ist hier in unserem kommunal föderalen Bundessystem und wer welche Steuern bekommt und wie viel. Dass du dafür eine umfassende Grundgesetzänderung bräuchtest. Und das kann ich mir bei den aktuellen politischen Verhältnissen schwer vorstellen. Aber ja, das wäre tatsächlich, glaube ich, so ein großer Wurf, der mal notwendig wäre. Also gebe ich dir da völlig recht.
Okay, dann gebe ich dir jetzt auch recht, aber mit der kleinen Einschränkung, also ob man eine Grundgesetzänderung zwingend braucht, weiß ich nicht, ob es ein
Doch,
großer
da es
Wurf.
um Steuern geht, brauchst du das.
Nee, also ich könnte mir vorstellen, es gibt auch Wege, wie man pragmatische Schritte gehen kann. Man kann also die Umsatzsteuerbeteiligung der Kommunen könnte man beispielsweise ordentlich hochsetzen und den Verteilschlüssel ändern. Und da weiß ich nicht, ob das mit dem Verteilschlüssel, ob da vielleicht irgendwas.
Ja, du willst es ja langfristig. Dazu bräuchtest du schon eine Grundgesetzänderung, dass das festgeschrieben wird. Nicht, dass nächstes Jahr dann irgendein Bernd Höcke oder so kommt und dann sagt, und das machen wir wieder rückgängig.
Ja, okay. Also gut, meinetwegen auch das.
Also ich denke da an langfristige Absicherung auch kommunaler demokratischer Strukturen, bevor wir hier amerikanische Verhältnisse kriegen. Ganz interessant finde ich auch eure Ausführungen zum europäischen Binnenmarkt. Ich lese mal kurz vor. Die EU bleibt bisher deutlich hinter ihrem wirtschaftlichen Potenzial zurück. Um die Chancen der europäischen Binnenmarktes voll auszuschöpfen, müssen Handelsbarrieren abgebaut, der Kapitalmarkt gestärkt und die Fragmentierung im Verteidigungsmarkt überwunden werden. Ein stärker integrierter europäischer Binnenmarkt kann entscheidend zur Steigerung des Produktivitäts- und Wirtschaftswachstums beitragen. Dafür sollten territoriale Lieferbeschränkungen reduziert und Vorschriften harmonisiert werden, beispielsweise durch die Einführung eines 28. Regimes im Unternehmensrecht. Also, wir reden ja alle gerade über weniger Bürokratie und an anderer Stelle kommt das auch in eurem Gutachten. Ihr wollt also mehr Bürokratie?
Nee, habe ich verstanden. Also, ehrlich gesagt, ich glaube, wir brauchen gar nicht groß über dieses Europakapitel sprechen. Das ist so ein Standardkapitel, und das ist das, was Ökonomen immer sagen. Wenn das mit dem Binnenmarkt noch besser wäre, dann wäre es auch mit dem Wachstum noch besser. Und wenn das mit den Kapitalmärkten noch besser wäre, aber das ist ehrlich gesagt so ein bisschen was. Da glaube ich, das ist allenfalls was, was ganz langfristig vielleicht noch irgendwas ausmacht. Für mich hat das überhaupt keine Priorität. Da würde ich gar nicht drüber reden. Und da diese Geschichten mit 28. Regime, da steht das auch entsprechend eingeschränkt im Text. Also das ist ja möglicherweise eine Traumvorstellung für manche Unternehmenslobbyisten, ne, die dann da sagen können, toll, die Unternehmen haben die Wahl, möchten sie gerne in Deutschland mit Mitbestimmung, mit Arbeitsschutzgesetzgebung, mit ich weiß nicht was, Arbeitszeitregulierung, sonst was, das machen. Oder hätten sie es lieber freier, so, ne? Und also dieses 28. Regime ist dann immer eine Möglichkeit, um letztlich nationale Standards, von denen auch viele Arbeitnehmerinnen Arbeitnehmer profitieren, um das zu schleifen. Von daher muss man da, glaube ich, sehr vorsichtig sein. Und ich würde das eher ganz, ganz tief hängen. Und ganz ehrlich, diese ganze Europakram, ja, natürlich ist es schön, aber Das ist so ein bisschen wie dieser Freihandelsglaube. Na ja, wenn wir jetzt diese Handelsbarrieren da wegnehmen, ja, dann passiert was ganz Tolles. Ja, das ist wirklich so ein bisschen so lehrbuchmäßig. Ich glaube nicht, dass wir da uns viel von erhoffen können. Und wenn überhaupt, dann sicherlich nicht morgen oder übermorgen, sondern dann dauert das ordentlich. Ist das also überhaupt nichts, was in der jetzigen Krise besonders hilfreich wäre?
Dann habe ich auch wieder was dazugelernt. Herzlichen Dank dafür. Ich wollte es ja auch nehmen zur Überleitung zu dem Thema überflüssige Bürokratie umfassend abbauen. Was genau verstehen wir denn hier unter dem Begriff überflüssige Bürokratie? Was ist denn schädlich? So,
Ja,
erklär mir das mal als jemanden, der
also
in der
zum
Bürokratie arbeitet.
ja, naja.
Du kannst dir gar nicht vorstellen, wie oft ich das höre. Ja, diese ganze Bürokratie, warum muss ich denn diese
Ja.
ganzen Unterlagen abgeben? Sie
Ja, ich meine,
wissen doch alles.
wenn man ein Gemeinwesen hat und das braucht Steuern,
Ja.
dann müssen die auch eingetrieben werden. Und dann ist dafür offensichtlich eine gewisse Bürokratie notwendig.
Ach nee.
Regeln und Bürokratie. Ja, und die Frage ist jetzt, wann ist sie übermäßig? Also, was ich gut finde, ist, dass wir in dem Kapitel eine Unterscheidung treffen zwischen Regulierung und Bürokratie. Regulierung ist die Entscheide ist das, was sozusagen Vorschriften macht, also was erreicht werden soll. Und dann ist die Frage, wie setzt man das dann um? Wir stellen die Regulierung grundsätzlich nicht in Frage, sondern sagen nur, wie kann man denn dafür sorgen, dass das, was man an Regulierung haben möchte, möglichst unbürokratisch, schnell und kosteneffizient erfolgt. Und da wäre ein Beispiel bei der Steuergesetzgebung, wäre halt auch der Punkt, ja, dass die Steuern eingetrieben werden, dass man Steuererklärung braucht und so weiter. Das ist ja keine Frage. Aber kann man zum Beispiel durch elektronische Steuererklärung, durch einen Veranlagungsvorentwurf oder sonst irgendwas, könnte man das leichter machen? Und könnte man vielleicht auch durch Pauschalierung oder so das alles ein bisschen besser machen? Das diskutieren wir übrigens nicht, weil wir vor allen Dingen uns jetzt auf die Unternehmen da kaprizieren und andere Dinge. Aber Digitalisierung ist ein Punkt. Warum gibt es für manche Sachen, was weiß ich, wie viele Anlaufstellen? Warum kann das nicht? Neudeutsch heißt es ja dann One-Stop-Shop, ne? Dass es eine Anlaufstelle gibt. Und die am besten noch digital und dann funktioniert es einfach. Und da
Das
haben
kann
wir.
ich dir sagen, warum das so ist.
Ja, dann sag, warum?
Also, so um 800 noch was gab es Karl den Großen. Und
Okay.
irgendwann hatten wir hier mal 320 kleine Fürstentümer und Königreiche in der Mitte von Europa. Und daraus haben wir dann irgendwann diesen großen Staat Deutschland gemacht. Das hat aber nichts daran geändert, dass wir trotzdem alle diese Kleinstaaterei beibehalten haben mit Kommunen und Gemeinden und dass jede Kommune so ihr eigenes Ding machen kann, weswegen wir für die gleiche Sache 10.000 verschiedene Anlaufstellen haben und
Ja.
20.000 verschiedene digitale Antworten.
Okay, klar. Also das ist sicherlich ein Grund, dass der Föderalismus da
Ja, ist ein Föderalismusproblem.
Vorteile haben kann, ne? Auch was Machtkonzentration angeht und so
Also es
weiter.
hat alles seine Vor- und Nachteile.
Genau. Aber ein anderer Punkt ist jetzt, muss es jetzt so viele unterschiedliche Datenschutzbeauftragte geben? Kann es nicht irgendwie einmal relativ klar sein, was jetzt wichtig ist und muss man dann nach unterschiedlichen Standards je nach Bundesland oder so operieren oder sich an unterschiedliche Stellen richten? Das diskutieren wir da drin. Und interessant ist übrigens, dass, wenn man den offiziellen Bürokratiekostenindex des Statistischen Bundesamtes nimmt, hat die Bürokratiekostenbelastung sogar leicht abgenommen. Aber das korrespondiert nicht mit der Wahrnehmung vieler Unternehmen. Und das kann dann sein, dass es von der EU kommt, kann auch sein, dass es die Länder und die Kommunen sind. Kann auch einfach sein, dass manchmal die Unternehmen vielleicht sogar von ihren eigenen Verbänden also Informationssachen auferlegt bekommen oder beispielsweise die Anerkennung von irgendwelchen ausländischen Zertifikaten, Berufsabschlüssen oder sowas, kann ja sehr aufwendig sein, ist dann etwas, was gar nicht hoheitlich ist, sondern was dann die Kammern betrifft oder so. Also das kann man nicht so genau sagen. Ich wollte übrigens einen anderen Punkt nennen. Also es gibt ja auch Neoliberalismus beispielsweise führt zu Bürokratie.
Ja,
Ist
zu
ja
mehr Bürokratie sogar.
Ja, und zwar natürlich, weil nämlich der Versuch, krampfhaft zu kontrollieren, was denn der böse Staat macht mit den Mitteln, das führt dazu. Also wenn ich mir jetzt zum Beispiel anschaue, wie die Universitäten reformiert worden sind, wo jetzt ja alles sehr kleinteilig ist, ne, und wo ganz viel Drittmittel ganz wichtig sind. Die müssen aber natürlich verwaltet werden, da muss es Vorschriften für geben. Leistungszulagen, die müssen aber beantragt werden. Da muss irgendjemand drüber einen Bescheid ausstellen, muss da drüber gucken, muss das evaluieren. Also all diese Dinge, das sind natürlich alles bürokratische Sachen. Und die kommen nicht, weil die Verwaltung aus sich heraus irgendwie so böse wäre, sondern die kommen, weil sozusagen ein Zeitgeist nicht mehr bereit ist, zu zahlen und dann Freiheit zu lassen, sondern sozusagen die Knute, ne? Die marktwirtschaftliche Knute.
Ja, aber das widerspricht sich ja. Also auf der einen Seite haben wir einen Kanzler in Friedrich Merz, der sagt, also wir wollen jetzt den Unternehmen mehr Freiheit geben, wir geben denen Vertrauen. Und auf der anderen Seite sagt er, der gleiche Kanzler aber, wir misstrauen aber den Bürgern. Also mehr Gängelung, mehr Kontrolle von Menschen, die auch nur einen Steuergeld Cent bekommen oder Euro, wenn sie in Bürgergeld sind oder Grundsicherung
Ja.
oder wie sie das in Zukunft nennen. Also auf der einen Seite wollen wir nicht zu sehr gucken, was die Unternehmen machen, schon gar nicht, wenn es um Regulationen geht und zu prüfen, ob sie sich auch an alle Rechte und Gesetze halten. Und auf der anderen Seite sagen wir aber, wenn es darum geht, dass der Staat Geld ausgibt für die Allgemeinheit, dann dürfen wir aber keinen Euro zu viel ausgeben und dann müssen wir das nachprüfen und dann haben wir wieder Bürokratie um über Bürokratie. Und das ist aber gerechtfertigt dann, ja. Und das ist auch wieder so ein in sich nicht zusammenpassendes Argument, das nur dazu führt, dass die CDU da wieder dumm dasteht, ja. Man kann nicht beides haben. Man kann nicht sagen, wir sind gegen Bürokratie und dann aber Bürokratie ausbauen.
Das ist wohl so, ja.
Okay. Letzter Punkt, weil es mir sehr, sehr wichtig und ich glaube dir auch, Vermögensaufbau stärken, Erbschaften und Schenkungen gleichmäßig besteuern. Die relative Vermögensungleichheit ist in Deutschland im europäischen Vergleich hoch. Sie hat seit der Wiedervereinigung zugenommen, ist seit den 2010er Jahren aber relativ konstant. Rentenansprüche sind aufgrund ihrer fehlenden Handelbarkeit hierbei nicht berücksichtigt. Ihre Be Einbeziehung würde die ermittelten Vermögensungleichheiten verringern. Ich glaube, ich weiß, wer das unbedingt hier reingeschrieben haben wollte. Ich glaube, es ist eine Kollegin, Frau Veronika Grimm, die darauf besteht, dass Rentenansprüche ja die Vermögensungleichheit verringern, so auf dem Papier. Faktisch gibt es aber einen hohen auch Armutsstand bei Rentnern, Schrägstrich zunehmend in Zukunft. Und das ändert aber nichts an der Vermögensungleichheit, vor allem der ungleichen Verteilung von Vermögen. Und du bist ja der Ökonom und Experte. Wie ungleich ist denn jetzt Deutschland? Und ist das überhaupt ein Problem für die Wirtschaft?
Nee, wir vergessen das jetzt erstmal mit den Rentenbezügen aus den Gründen, die du jetzt auch genannt hast. Und schauen uns tatsächlich an, was wir an Daten haben aus Befragungen. Das haben wir sehr gründlich gemacht, haben da auch so die üblichen Korrekturen vorgenommen, um abzuschätzen, wie sieht das bei den ganz hohen, ganz hohen Vermögen aus, weil man da nicht, normalerweise nicht so gut an die Daten kommt. Und der Befund ist schon relativ eindrucksvoll. Man kann es zusammenfassen, die untere Hälfte der Bevölkerung hat nur 2% des gesamten Nettovermögens. Und die obersten 10% haben über 60%. Das ist natürlich ziemlich konzentriert, ziemlich schief. Und ja, wie du gesagt hast, das hat seit der Deutschen Einheit, wo wir sozusagen jetzt diesen Datensatz dann genommen haben, seit der Deutschen Einheit zugenommen, auch kräftig zugenommen, hatte den Höhepunkt so um die Finanzkrise, ist dann etwas zurückgegangen und dann auf hohem Niveau hat sich stabilisiert. Also es hat sich jetzt nicht kontinuierlich verschlechtert oder so, das muss man schon sagen. Und
Irgendwo, irgendwo ist ja auch dann mal eine Grenze erreicht, was man so aus der unteren Hälfte rauspressen kann, wenn da schon alles weg ist.
naja, gut, aber die Gleichheit, also wenn man jetzt oben noch ungleicher wird, kann es noch, ja, also wenn die oben noch mehr kriegen, so. Ja, also im europäischen Vergleich ist es auch sehr ungleich. Da ist sozusagen im Euroraum-Vergleich nur Österreich noch ungleicher. Und jetzt will ich vielleicht noch mal was sagen zu diesen Rentengeschichten. Die Argumentation ist ja, würde man die Ansprüche, die die Menschen an die gesetzliche Rentenversicherung haben, praktisch aufsummieren und dann als Kapital hinstellen, dann hätten die Leute ja auch Kapital und dann würde, weil die Menschen unten natürlich vergleichsweise stärker dann sich verbessern, hätte man insgesamt eine deutlich geringere Ungleichheit. Wir haben das mit Daten der Bundesbank, soweit das statistisch halbwegs möglich ist, mit allen Einschränkungen auch nachvollzogen. Und siehe da, ja, dann wird dieses Vermögensungleichheitsmaß geringer. Aber es ist ja Unsinn. Vermögen ist etwas, das ich habe, mit dem kann ich, hab ich sozusagen Rücklagen, ich kann das verwenden, ich kann darüber verfügen, ich kann das beleihen, ich kann es vererben, all das. Und ich kann genau all das nicht mit gesetzlichen Rentenansprüchen. Und gerade im unteren Vermögens- oder Einkommensbereich ist da nochmal besonders gemein, denn die Menschen mit den geringen Renten, ja, die dann trotzdem natürlich vergleichsweise eine hohe Aufwertung ihrer Vermögensposition erfahren, wenn man diese Renten mit einbezieht, die haben natürlich gerade meistens eine geringere Lebenserwartung und beziehen ihre Rente ziemlich kurz. Deswegen. Und insofern, man sollte aus meiner Sicht völlig die Finger davon lassen. Ansonsten muss man sagen, es ist schon bezeichnend, dass ausgerechnet bei der Vermögensungleichheit dann, wenn es darum geht, die klein zu rechnen, dann entdecken die Marktliberalen plötzlich, die den Sozialstaat gerne schrumpfen möchten, entdecken plötzlich, wie wichtig doch die gesetzliche Rente ist. Ja, auch das ist wieder inkonsistent. Wenn man sie eh schrumpfen will, dann soll man sie hier nicht als Argument einführen, ne?
Ah, ne, trotzdem nochmal die Frage, inwiefern wirkt sich Ungleichheit auch auf die Wirtschaft aus? Also hat das überhaupt eine
Die Frage habe
Bedeutung?
ich ignoriert. Ja, also sind verschiedene
Bei
theoretische
mir wird
Sachen.
nichts ignoriert.
Nein, theoretische Sachen möglich. Es ist erstmal ist natürlich gesellschaftlich ein Problem, wenn man eine riesen Machtkonzentration hat, die auch politische Macht beinhaltet. Und im internationalen Vergleich muss man mittlerweile gar nicht mehr drüber sprechen. Oder im internationalen Kontext, wenn man Elon Musk sagt, weiß jeder und jede, was gemeint ist. Wenn ein einzelner Mensch so mächtig ist, dass er im Prinzip darüber entscheidet, ob er der Ukraine die Satellitenunterstützung bei der Verteidigung ausschaltet, wenn der weltweit auch bei uns in den USA natürlich zuvorderst, aber auch bei uns über seine Plattform X die Wahlkämpfe oder mit Spenden in den USA die Wahlkämpfe und die Wahlen beeinflusst, da sind offensichtlich dann Grenzen überschritten. So, und ansonsten ist es so, die Vermögensungleichheit kann natürlich auch dazu führen, dass die Menschen, wenn sie nichts haben, wenn sie keine Reserven haben, verunsichert sind. Das ist nicht gut für den Konsum. Es kann sein, dass die Bildungsausgaben nicht getätigt werden können, vergleichsweise. Das sind alles Mechanismen, die mit Vermögensungleichheit einhergehen können.
Du hast es ja gerade angesprochen, Elon Musk ist das Stichwort. In den USA ist aber nicht nur er dabei, zunehmend, aber auch über die Grenzen der USA hinaus beeinflussen Superreiche die Politik, wie ich glaube, seit Jahrhunderten nicht mehr. Was sollte Politik in Europa, vor allem aber auch in Deutschland, dagegen tun? Was kann sie dagegen tun, dass einzelne Multimilliardäre hier Demokratien beeinflussen, Wahlen manipulieren. Und ich würde schon sagen, das ist Manipulation. Aber das ist
Ja,
meine Meinung, nicht deine.
nee, ich meine, das sind natürlich ganz viele Dinge, die man da machen kann. Einmal geht es beispielsweise um die Plattformen, da geht es um digitale Souveränität, die müsste man natürlich in Europa entwickeln, dass das eben dann nicht mehr passiert.
Wird gerade aufgeweicht.
Dann müsste, ja, ist schon klar, ich sage nur, was passieren müsste, hast du ja gefragt. Dann müsste man natürlich dafür sorgen, dass die Marktmacht, die die Menschen da ausüben, dass die eingeschränkt wird, da müsste man im Zweifel auch Konzerne zerschlagen. Also das bräuchte es, dann müsste man natürlich auch umverteilen. Also das, was die französischen Kollegen Piketty, Saïd, Sükmann da fordern, eine internationale Vermögensteuer oder Reichenbesteuerung, das könnte helfen, also Milliardärsteuer beispielsweise, dass einfach diese Menschen nicht in dieser Form überreich sind und Ressourcen kontrollieren und über ganz das Schicksal ganzer Nationen entscheiden. Das kann nicht sein. Das wären jetzt nur ein paar der Beispiele, was man machen müsste.
Was kann Politik gegen die Ungleichheit tun, vor allem die Vermögensungleichheit? Also, wo ist der Pudelstrich?
Da kann sie ganz, ganz viel tun. Wir haben jetzt nur zwei Sachen uns rausgegriffen bei der in unserem Vermögenskapitel. Und zwar auf der einen Seite Vermögensaufbau stärken. Da sagen wir, ein Depot, das staatlich gefördert ist und insbesondere Menschen mit niedrigen Einkommen da fördert, dass sie Vermögen aufbauen können. Das wäre eine Sache. Und ansonsten muss man halt schauen, dass man oben die Ungleichheit nicht weiter zunehmen lässt, beziehungsweise verhindert, dass das da oben so hartnäckig ist, dass die Menschen, die einmal reich geworden sind, auch auf ewig reich bleiben und das auch noch an ihre Kinder vererben. Und da fällt halt einfach auf, dass bei der Erbschafts- und Schenkungssteuer wir ein großes Problem haben, und das sind die Betriebsvermögen. Die sind sehr gering besteuert, da gibt es große Privilegien, und damit verstößt man eigentlich gegen das
Gleichheit.
Leistungsfähigkeitsprinzip. Und ja, Gleichmäßigkeitsgrundsatz muss man aufpassen. Das ist ja Sache des Verfassungsgerichts, das zu entscheiden. Da ist ja gerade eine Klage anhängig. Also ich stelle mich jetzt nicht hin und sage, dass das augenblicklich passiert ist, verstößt
Okay, da bin ich
gegen
jetzt schon mehr
Gleichheitsgrundsatz.
in der Materie, es tut mir leid.
Aber das werden wir ja sehen, was das Verfassungsgericht dazu sagt. So, und was man also machen sollte, ist, man sollte gucken, dass man die Privilegien fürs Betriebsvermögen deutlich reduziert. Und das macht man aber am besten so, dass man dann durch Stundungen beispielsweise verhindert, dass die Unternehmen stark belastet sind und dass der Betriebsübergang dann gefährdet ist und möglicherweise Jobs verloren gehen. Das ist ja immer die große Angst. Ist auch der Grund, warum es jetzt so viele Privilegien gibt. Nur muss man sagen, es ist, glaube ich, schon Konsens, dass diese zum Teil fast schon Steuerbefreiung, die es gibt, dass die deutlich zu weit geht und übers Ziel hinausschießt. Von daher ist es eine Maßnahme bei der Erbschaftssteuer, diese Privilegien abzubauen.
Es gab vor wenigen Monaten erst einen sehr interessanten Fall in Bayern, wo aufgrund von Familienstreitigkeiten man ein Steuerschlupflochsystem nicht rechtzeitig aufbauen konnte, so dass man nicht an der Steuer vorbei eine Stiftung aufbauen konnte, sodass es zu einer Erbschaftssteuer in Höhe von 4 Milliarden kam, die man dann
Ja.
einfach so schwuppdiwupp sofort bezahlt hat. Und das hat für mich auch eindeutig ist das der Beweis dafür, dass dieses Rumjammern auf hohem Niveau, vor allem der großen Konzerne und großen Familienunternehmen, halt hauptsächlich Rumjammern auf hohem Niveau ist. Die haben das Geld. Sie wollen es bloß dem Staat nicht und der Allgemeinheit nicht zur Verfügung stellen. Und vielleicht sollte man da auch so argumentieren. Wir haben diese Fälle. Ihr habt hier in Bayern, wir haben es gesehen. war Markus Söder ein bisschen unangenehm. Aber ja, also das zeigt, wenn die Besteuerung da ist, dann können sie die Steuern auch zahlen, ohne dass irgendwelche Arbeitsplätze verloren gehen.
Ja, gut, ich meine, jetzt muss man ehrlicherweise sagen, aus dem Einzelfall, wo das dann möglich war zu zahlen, das kann man sich dann anschauen, und dann hat man für diesen Einzelfall offenbar eine riesige Steuerbelastung, die jetzt nicht,
Jetzt wäre ich auch nicht dafür, so
ja,
das zum
genau,
allgemeinen Fall
also,
zu machen und zu
ja,
sagen,
genau.
er zahlt die Steuer
Aber
sofort. Dafür gibt
natürlich
es
ist
ja
das,
Stundungen.
nein, natürlich ist das so, dass es da eine riesen Lobby gibt, gerade die Familienunternehmer sind da massiv im Rennen. Und das ist ja bekannt, dass die bei allem, was Vermögensteuer, was Erbschaftssteuer betrifft, einen unglaublichen Lobbyismus machen. Einmal medial, über entsprechende Studien, über Eigenpropaganda sozusagen. Die bearbeiten aber auch jede Bundestagsabgeordnete, jeden Bundestagsabgeordneten in den Wahlkreisen
Sitzen bei Katharina
persönlich, lobbyieren
Reichel
ihn
direkt
da
auf dem
und
Schoß.
malen ihn aus, zum Beispiel, was jetzt passiert wäre, wenn diese 4 Milliarden hätten gezahlt werden müssen und so weiter. Also das ist einfach eben massiv, das muss man wissen. Und das ist auch der Grund, warum wir diese Schlupflöcher haben in der Form. Aber das heißt natürlich nicht, dass man deswegen nicht die Steuerbelastung da etwas erhöhen könnte. Also das ist halt guter Lobbyismus.
Ja, eure Kollegin Veronika Grimm auch hier wieder mit einer widersprechenden Meinung, dass das in der aktuellen Phase ganz, ganz schlecht wäre, weil es Investitionen hemmen würde. Was würde denn der Staat mit dem Geld machen im Vergleich zu dem, was die Unternehmen mit dem Geld machen?
Ja, also erstmal ist es jetzt Krise. Hoffentlich geht die Krise bald vorbei. Und man kann sich jetzt, wird jetzt, ist jetzt in der Krise weder eine gute Idee, Ausgaben zu kürzen, noch irgendwie Steuern kräftig zu erhöhen. Aber so eine Erbschaftssteuerreform ist ja etwas, was länger dauert, was man gründlich machen muss. Und von daher muss man jetzt mit der Krise da so stark argumentieren. Und jetzt habe ich einen Faden verloren. Was hast du noch gefragt? Ach so,
Was würde
ja,
denn der Staat mit dem Geld
was würde
tun?
er
Was würden
machen?
Unternehmen
Also,
nehmen?
wenn es zu einem Mehraufkommen kommt und das so bleibt, wie es im Augenblick ist, was ich eigentlich.
Übrigens, Erbschafts- und Schenkungssteuer ist Ländersache.
Ländersteuern, genau.
Nur zur
Ja,
Info.
dann würde es den Ländern zufließen. Und bei den Ländern fiel mir ein, hätten diese wahrscheinlich, könnten, die sind stark für Bildung zuständig. Für die Schulen, Universitäten, aber vielleicht noch lieber Schulen, wo wir nicht den Eigennutzvorwurf einhandeln. Also die könnten gut ein paar Milliarden brauchen, um das in die Bildung zu stecken, beispielsweise.
Definitiv. Und was übrig bleibt, kann man ja in die Kommunen stecken.
Ja, also bei manchen, in manchen Ländern ist es das so, dass sie sogar automatisch über den Länderfinanzausgleich beteiligt sind oder zumindest waren in der Vergangenheit, dann würde von der Erbschaftssteuer ein Teil automatisch den Kommunen zufließen. Und ansonsten könnte man es einfach machen.
Darüber hinaus wäre es sinnvoll, Superreiche und Topverdiener noch an anderer Stelle in Verantwortung zu nehmen? Und wenn ja,
Ja.
an welcher?
Also, ich will jetzt gar nicht über Superreiche sonst sprechen. Was mich im Augenblick beschäftigt ist, wir haben ja dieses Sondervermögen und wir haben da diese Bereichsausnahme. Und die sind für Investitionen und für diese Verteidigungsausgaben ist das gut. Wir haben aber noch einen Haushalt, normale Haushalte in Bund, Ländern und Gemeinden. Und die müssen ja auch noch irgendwie über die Runden kommen. Die machen auch sinnvolle Dinge. Also wir haben ja gerade über Bildung gesprochen, in den Ländern. So. Und diese Schieflagen, die es da im Augenblick gibt, dafür braucht es auch Finanzierung. Und gleichzeitig ist es so, dass gerade beim Bund Lücken, die sich perspektivisch auftun, das sind Zinslasten, die kommen aus den Krediten, die man in den Krisen aufgenommen hat, um Unternehmen und auch Wohlhabende zu unterstützen. Ja, also das ist das eine. Dann, es wird so sein müssen, man kann nicht ewig 2,5% vom Bruttoinlandsprodukt Verteidigungsausgaben über Kredite finanzieren, wie es jetzt erstmal geplant ist. Man muss diese Bereichsausnahme zurückführen irgendwann. Und das führt automatisch zu einer noch größeren Lücke. So, und es kann doch nicht sein, dass man sozusagen jetzt Krisenlasten der Vergangenheit hat, von denen auch Unternehmen und Wohlhabende profitiert haben. Und dann jetzt zusätzlich Geld ausgibt, wo dann wieder Zinsen entstehen und das geben wir für Verteidigung und wir geben es für die Infrastruktur aus. So, und die Lücken, die dann dadurch entstehen, da sagt man dann, und das holen wir durch Sozialkürzungen rein. Also es erscheint mir vollkommen ungerecht und unplausibel. Und von daher ist es so, es wird, wenn nicht ein Wachstumswunder kommt, wird kein Weg an Steuererhöhungen vorbeiführen. Und dann soll man doch bitte Unternehmen und Reiche und Wohlhabende daran beteiligen. Und jetzt kann man sich eine Vermögensabgabe ausdenken, man kann das mit dieser Erbschaftssteuer machen, kann alles möglich machen. Die einfachste Möglichkeit, das schnell und flexibel zu handhaben, wäre einen Krisensoli zu erheben, wenn in ein paar Jahren dann der Bedarf entsteht. Und das wäre ein Solidaritätszuschlag, wie wir ihn schon haben. Und dann würde man eben, weil es ja eine progressive Einkommensteuer ist, wenn man da oben was draufschlägt, dann zahlen auch progressiv die, denen es überdurchschnittlich gut geht, zahlen mehr. Und so könnte man es machen.
Wäre auch gut für mich, dann wird meine Stelle nicht mehr als das Stiefkind der Finanzverwaltung angesehen, weil also ich beschäftige mich ja damit und das wird so unter das macht ihr da, das ist doch schon, das ist doch gar nicht so schwer und so, und das ist alles sehr, sehr
Okay, dann
anstrengend und alles
haben
sehr,
wir
sehr
jetzt
schwer.
einen zusätzlichen Grund für den Soli,
Ja,
dass
ja, 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 ja.
ja.
Damit ich auch irgendwann mal befördert werde.
Ach so, auch das noch, ja.
Na, wenn du schlecht angesehen wirst, nur die Einkommensteuerstellen irgendwie als Gewinn bringt für den Staat angesehen werden, wenn die Leute, die sich mit Schenkungen und Erbschaft beschäftigen, die machen das da halt.
Ach so, das heißt, du machst Erbschaft und Schenkung.
Genau,
Alles klar,
genau.
ich dachte
Also die
jetzt so in der.
Grundlage für die Besteuerung, Erbschaft, Schenkung.
Naja, klar. Also ist doch
Und
wichtig.
ja, ist wichtig, aber solange nicht genug Geld da eingenommen wird, dann gucken sie alle, ach, die müssen nicht befördert werden, die machen ja nichts. Doch, wir machen sehr, sehr viel. Und wenn dann mehr Geld darüber eingenommen werden muss, dann haben wir auch mal ein Argument zu sagen, ja, dürfen wir jetzt auch mal? Also
Okay.
insofern denke ich da jetzt auch mal ein bisschen an mich. Ja, ein bisschen Egoismus muss auch sein. Und der andere Punkt, den du ja in einem Interview auch mit Alexander Hagelücken angesprochen hast, der übrigens ein sehr gutes Buch rausgebracht hat vor kurzem, Ökonomie der Angst, das ich ja an der Stelle auch nochmal ganz, ganz doll empfehle. Er war hier auch so 45 Minuten dazu, aber es ist ein sehr gutes Buch. Und da hast du ja auch gesagt, wir sollten die Macht der Reichen in Deutschland begrenzen, damit wir nicht am Ende des Tages irgendwann mit einem Elon Musk dann landen. Das wäre beängstigender, noch beängstigender, als es so und so schon ist. Okay, Achim, hast du noch positive Botschaften für mich und meine Hörerinnen und Hörer?
Positive Botschaften. Naja, also eine positive Botschaft ist, wenn es jetzt um Wirtschaft geht und da, ob es wieder aufwärts geht, ich glaube tatsächlich, dass dieses Finanzpaket nicht so schlecht ist. Und wir haben eine schöne Tabelle drin. Ich wundere mich, dass du gar nicht über die Anhangtabellen gesprochen hast.
Heute nicht.
Schade eigentlich. Ja, und was man da sehen kann, ist, dass, obwohl wir jetzt relativ pessimistisch sind und,
Ich
glaube ich,
wollte
relativ.
meine Zuhörer nicht mit Tabellen noch.
Nee, klar, das wäre jetzt auch nur Witz. Also, aber wir haben uns das halt angeschaut und obwohl wir relativ vorsichtig sind, glaube ich, kommt raus, dass gegen Ende der Legislaturperiode durch das Finanzpaket das Bruttoinlandsprodukt um 1,8% höher ist als ohne. Das heißt, es ist doch ein kräftiger Impuls, also für die nächsten 4 Jahre fast ein halber Prozentpunkt zusätzliches BIP-Wachstum. Und wenn das so käme, wäre das doch wirklich gut. Und wenn der Aufschwung vielleicht auch noch ein bisschen kräftiger wäre, als wir ihn jetzt prognostizieren, wäre das auch gut. Und dann würde ich hoffen, dass diese zum Teil irrsinnigen Debatten, die es jetzt gerade wieder gibt, um Sozialstaat, um Radikalreformen, um ich weiß nicht was alles, dass die Leute dann alle wieder in ihre Löcher zurückkriechen, die diesen Kram da rauspacken. Und dass wir dann wieder halbwegs ausgewogene, vernünftige Debatten bekommen und diese fürchterlichen Debatten einfach aufhören. Und da würde ich mal sagen, jetzt hoffentlich ist das so, dass wenn wir nach Weihnachten oder am Anfang kommenden Jahres, vielleicht sieht man dann doch schon was und vielleicht läuft es dann besser. Und das ist mein Wunsch und auch die Hoffnung, dass es dann insgesamt wieder aufwärts geht. Und zwar nicht nur wirtschaftlich, sondern auch sozial und auch in der ganzen gesellschaftlichen Debatte.
Also, Achim ist kein Anhänger der Kettensägenmethode.
Nein, ich meine, das ist also
Es
das
ist
ist ein,
absoluter Schwachsinn, vor allem für
das ist
deutsche
ein
Verhältnisse.
solch radikaler Unsinn. Und ich weiß gar nicht, was sich die Leute, die hier in Deutschland darüber faseln, eigentlich denken, dass sie ein absolut nicht vergleichbares Land mit Hyperinflation und ich weiß nicht welchen Problemen, dass sie dort Methoden, die dort angewandt werden, dass sie meinen, daraus könnte man irgendwas für Deutschland sehen und dass jetzt quasi dieser kettensägende Milei da zu einer Ikone der Liberalen und Libertären geworden ist. Das spricht wirklich nicht für die ökonomische Kompetenz der Menschen, die diese Vergleiche da aufmachen. Und was man vielleicht auch noch sagen darf zu Argentinien, das Land hat nach wie vor ganz ernste Probleme und wenn es jetzt massivst von Donald Trump und den USA ja, unterstützt wird finanziell, damit es überhaupt durchhält und diese ganze Politik überhaupt hinbekommt, ist das auch kein Zeichen, kein Erfolgszeichen der Politik, sondern es ist eben eine massive Unterstützung, die andere Staaten, die eine weniger reaktionäre und libertäre Politik machen, eben nie bekommen haben und von daher auch fürchterlich. Und die Einmischung von Donald Trump in den Wahlkampf in Argentinien war ja nun wirklich abenteuerlich. Und dass sich da dann Leute, auch Ökonomen oder Ökonominnen hier hinstellen bei uns und sich dann freuen, dass der Milei quasi jetzt gestärkt aus den Wahlen hervorgeht, Das ist schon wirklich aberwitzig. Und da sollten die Leute sich vielleicht nochmal über ihre demokratischen und ethischen Maßstäbe austauschen und verständigen. Da muss man sich ja wirklich fürchten, auch für unser Land, wenn solche Ideen da wirklich Unterstützung finden.
Werte, was ist das?
Ja.
Kann man das essen?
Aber
Kann man das kaufen?
du wolltest doch mit etwas Positivem enden.
Ja, ich wollte darauf noch
Und
kurz
jetzt machst du noch
antworten.
dieses Fass auf, ja, okay.
Ja, sorry. Sorry, Argentinien. Das regt einmal halt auch so auf. Und ich
Ja.
wollte diese Anekdote erzählen. Ich habe ein Interview gesehen beim Öffentlich-Rechtlichen von einem jungen Argentinier. Der sagt, es geht ihm wirtschaftlich schlecht. Er musste zurück zu seinen Eltern ziehen. Er kann sich keine Wohnung mehr leisten und so. Aber er hat Milei gewählt. Weil da geht's aufwärts. Seine Wohnung und seine Anstellung hat er aber während der Milei-Zeit jetzt verloren. Also ist auch, ich weiß nicht. Das ist definitiv deprimierend, wenn das so die Zukunft ist. Junge Menschen, die Milei wählen und das mit dem geht's nur bergab. Okay, aber wir wollten was Positives. Positives vielleicht, dass es genug Leute wie dich gibt, die sagen, oh, um Gottes Willen, lieber nicht.
Ja, das ist doch nett. Ja, es soll ja auch Leute geben, die einen erfolgreichen Podcast haben, der auch wahrscheinlich eine ganz positive Rolle spielt, oder?
Ja, ich kenne diese Leute nicht, aber
Ja. Okay.
ja. Ich kenne aber einen sehr erfolgreichen Ökonomen mit wunderbaren Beziehungen zu Zöpplers.
Ach so, aha. Okay, dann.
Und ich freue mich auch immer, dass du hier bist, Achim. Das baut mich auch immer wieder auf. Ganz ehrlich, die Hörer wissen das nicht, aber ich war vorhin echt deprimiert. Jetzt geht es mir besser.
Echt? Ja, das ist doch schön.
Ja. Nicht, dass es so grundsätzlich alles positiv war, über das wir gesprochen haben,
Nee, überhaupt nicht.
aber
Aber das hatten wir
generell mit
doch.
Menschen sprechen hilft schon mal, wenn man
Ja.
Depri ist.
Super. Also, das ist eine gute Sache. Also, das merke auch, das ist auch nicht gut, wenn man zum Beispiel im Sachverständigenrat dann in der harten Phase da 6, 7 Wochen quasi abtaucht und auch seine normalen Alltagsroutinen und Gespräche mit Menschen auch einschränkt.
Ja,
Das tut auch
das
nicht
kann ich auch
gut.
nicht gut sein.
Daher. Ja.
Da kann man auch nur schlechte Laune kriegen, Arim.
Nee, aber jetzt haben wir keine mehr, oder?
Nein, jetzt haben wir keine mehr.
Super.
Wir hoffen einfach auf das Beste. Wir hoffen, dass Menschen nicht so abdriften wie in den USA und dass alle wieder einigermaßen vernünftig werden und zur Ruhe kommen und nicht immer so schlechte Laune haben. Und das ein oder andere Formular auch mal ausfüllen oder dass es zu einer Art Kampf ausartet. Und sonst, Achim, es ist mir immer eine Freude, dass du hier bist. Ich hoffe, wir sehen und hören uns bald wieder mit fantastischen Nachrichten zur wirtschaftlichen Entwicklung Deutschlands und dem
Ja.
großartigen Brückenbau, den wir uns hier jetzt leisten können. Und einer pünktlichen Bahn, einer sehr pünktlichen Bahn mit.
Ja, das wird noch ein bisschen dauern, aber da
Aber
immerhin wird was gemacht.
offenkundig gibt es hier schon
Ja.
Fortschritte, ja.
Ja. Okay.
Okay. War mir eine
Alles
Freude,
klar,
Achim.
wunderbar.
Bis
Vielen
dann.
Dank für
Einladung.
das Interview.
Bis dann,
Mach's
tschüss.
gut.
Guten Tag, liebe Hörerinnen und Hörer und vielleicht auch Zuschauer. Ich habe heute den wunderbaren Christoph Safferling zu Gast und wir wollen heute sprechen über ein doch sehr wichtiges Thema in der aktuellen Zeit, vor allem nämlich das Völkerrecht. Christoph hat ein wunderbares Buch geschrieben mit dem Titel Ohnmacht des Völkerrechts, die Rückkehr des Kriegs- und der Menschenrechtsverbrechen, erschienen im DTV Verlag und dort für 25 Euro in analoger Form zu erstehen. Der Verlag war so freundlich, mir ein Exemplar zur Verfügung zu stellen. Sieht sehr schön aus. Noch besser ist natürlich der Inhalt. Also an dieser Stelle herzlichen Dank an den Verlag. Und ganz, ganz wichtig für dieses Buch ist die Rückseite auch und das Layout. Weil da sehen wir eigentlich die Ursprünge des modernen Völkerrechts, wie wir es kennen. Es ist nämlich die Anklagebank, wo die Hauptkriegsverbrecher des NS-Regimes sitzen in Nürnberg. Und damit würde ich auch gerne jetzt erstmal anfangen. Aber bevor ich dazu komme, noch kurz zu dir, Christoph. Wer ist Christoph Safferling? Und wenn ja, wie viele? Und was macht er so?
Ja, also es gibt mich tatsächlich nur einmal, das vorweggeschickt. Christoph Safferling ist mein Name. Ich bin Professor für Strafrecht und Völkerrecht an der Friedrich-Alexander-Universität Erlangen-Nürnberg. Seit jetzt schon fast 3 Jahren habe ich noch einen weiteren Job, und zwar bin ich Direktor der Internationalen Akademie Nürnberger Prinzipien. Und in dem Büro befinde ich mich auch gerade. Und das Besondere an diesem Büro ist vielleicht, dass es 2 Stockwerke unterhalb des Saal 600 im Nürnberger Justizpalast sich befindet, also 2 Stockwerke unterhalb des Ortes, wo dieses Bild aufgenommen worden ist, was du gerade gezeigt hast, hier als Rückseite dieses Buches, was ich vor einem Monat veröffentlichen durfte, Ohnmacht des Völkerrechts. Ja, und meine Forschungsschwerpunkte liegen da also tatsächlich im Bereich des Völkerrechts, vor allem des Völkerstrafrechts. Daneben mache ich noch so ein bisschen Cyberkriminalität und natürlich das ganz normale Strafrecht, was ich schwerpunktmäßig dann an der Universität natürlich auch lehre. Aber hier geht es eben in Nürnberg darum, die Nürnberger Prinzipien weiter bekannt zu machen und deren Einhaltung zu fordern, eben hier vom historischen Ort der Nürnberger Prozesse ausgehend. Das vielleicht in aller Kürze.
Herzlichen Dank dafür. Ich lese mal kurz was vor. Nürnberg 1945. Am 20. November begann der Prozess gegen die deutschen Hauptkriegsverbrecher. Ein halbes Jahr nach dem Ende des Zweiten Weltkrieges mussten sich führende Nationalsozialisten vor einem internationalen Militärgericht für ihre Verbrechen an Millionen Menschen verantworten. Auf der Anklagebank saßen 21 hochrangige Nazis, darunter Hermann Göring, Rudolf Hess und Hans Frank. Die Vorwürfe lauteten Verschwörung gegen den Weltfrieden, Planung und Durchführung eines Angriffskrieges, Verbrechen und Verstöße gegen das Kriegsrecht, Verbrechen gegen die Menschlichkeit. Der internationale Militärgerichtshof der Alliierten war ein Novum der Weltgeschichte und in mehrfacher Hinsicht wegweisend. Der Prozess legte den Grundstein für die juristische, politische und moralische Aufarbeitung der Menschheitsverbrechen des Zweiten Weltkriegs, mit Auswirkungen bis in die Gegenwart. Also vor 80 Jahren mittlerweile begann dieser Nürnberger Hauptkriegsverbrecherprozess und er gilt, wie ich gerade ausgeführt habe, auch als Geburtsstunde des modernen Völkerstrafrechts. Warum ist dieser Prozess bis heute so wichtig und was hat er am Ende gebracht?
Also wichtig ist er eben tatsächlich deshalb, weil hier zum ersten Mal in der Menschheitsgeschichte strafrechtliche Mittel angewendet worden sind, um auf Massenverbrechen, um auf Krieg zu reagieren und damit im Völkerrecht Massenverbrechen, Massenvergehen gegen Menschenrechte und eben auch den Krieg als solchen als Straftat zu stigmatisieren. Das war bislang bis zu diesem Zeitpunkt eben nicht der Fall. Und zudem wurde jetzt eben auch, und das ist ja das Besondere am Strafrecht, auf Individuen durchgegriffen, die sich sonst im Völkerrecht ja hinter der Souveränität des Staates, wenn man so sagen will, vielleicht verstecken können. Sie handeln für den Staat, der Staat ist verantwortlich und nicht das Individuum. Und hier wurde eben dieses Prinzip ein Stück weit auf den Kopf gestellt und gesagt, ja schon, also es sind natürlich Staaten, sie handeln im Namen des Staates, aber es sind letztlich doch keine abstrakten Entitäten, wie es in der Anklageschrift heißt, sondern es sind tatsächlich Individuen, die diese Verbrechen begehen. Also das war ein Meilenstein in der Entwicklung des Völkerrechts, weil es hier eine neue Kategorie eingeführt hat, neue Verantwortungen etabliert hat. Und diese Idee, die da eben in Nürnberg geboren wurde, die hat zwar dann jahrzehntelang nicht sichtbar Konsequenzen gehabt. Also es gab keinen internationalen Strafgerichtshof gleich dann in der unmittelbaren Konsequenz. Aber nach Ende des Kalten Krieges war es dann soweit und die Idee Nürnbergs wurde dann wieder hervorgeholt und ist heute ja Teil des Völkerrechts, akzeptierter Teil des Völkerrechts und wird eben auch durch die Institution des Internationalen Strafgerichtshofs sichtbar symbolisiert.
Wir haben ja in der aktuellen weltpolitischen Lage so eine Entwicklung, vor allem seit Donald Trump wieder Präsident der Vereinigten Staaten ist, wo man sich durchaus fragen kann, ist nicht das Recht des Stärkeren zurück? Also, Sie haben, also du hast ja gerade ausgeführt, dass auch das Versprechen von Nürnberg ja ist, dass der Einzelne sich nicht mehr hinter dem Staat verstecken kann, sondern dass es eine Verantwortlichkeit des Einzelnen vor dem Recht gibt, auch vor dem internationalen Recht, vor so grundsätzlichen Feststellungen wie zum Beispiel die Würde des Menschen ist unantastbar, wie man gut lesen kann. Und dass man sich nicht dahinter verstecken kann, dass man sagt, naja, ich habe ja nur Befehle befolgt. Und jetzt haben wir in der aktuellen Entwicklung in den USA auch gesehen, dass zum Beispiel demokratische Senatoren gesagt haben, also liebes Militär, liebe Soldaten, denkt daran, ihr seid nicht verpflichtet, rechtswidrigen Befehlen zu folgen, beziehungsweise ihr seid sogar verpflichtet, diese zu verweigern. Und die Ansage von Donald Trump ist dann, ja, diese Senatoren sind Verräter, man müsste sie vor Gericht stellen, man müsste sie sozusagen aufknüpfen, also erhängen. Und da stelle ich mir schon die Frage, haben wir nicht eine Entwicklung auch in den USA, die so in die Richtung geht, der Staat schützt wieder das Verbrechen, um die Interessen, vor allem die Interessen eines Staates wieder umzusetzen und damit auch Verbrechen zu decken. Also wo bleibt das Völkerrecht in der Stelle?
Ja, das ist natürlich
Ein bisschen viel, tut mir leid.
eine große Frage und ein großer Bogen, den du da ziehst. Dieses Bild dahinter mir ist ein Kunstwerk eines Nürnberger Künstlers und das heißt Am seidenen Faden. Und was man da jetzt wahrscheinlich hier auf der Videoaufnahme nicht sehen kann, von den einzelnen Buchstaben gehen so wirklich feine Fäden dann weg. Und das soll eben letztlich auch symbolisieren, dass ja in der Tat auch dieser Satz, wie im Artikel 1 unseres Grundgesetzes ja sagt, die Würde des Menschen ist unantastbar, in der Tat am seidenen Faden hängt. Er muss letztlich, so infinitiv er hier formuliert ist, er muss sich immer neu bewähren und er ist letztlich von uns allen abhängig. Ja? Wir alle in der nationalen und internationalen Gesellschaft sind Pate dieses Satzes und müssen dafür sorgen, dass er entsprechend auch eingehalten wird. Also das vielleicht mal vorauszusetzen. Das ist ja keine Selbstverständlichkeit. So unangenehm und letztlich traurig das auch ist, die Würde des Menschen ist unantastbar, ist kein selbstverständlicher Satz. Deswegen haben wir ihn ja an die Spitze des Grundgesetzes geschrieben und das auch gerade in Reaktion auf die unsäglichen Verbrechen, die vom nationalsozialistischen Deutschland aus begangen worden sind. So, und in der heutigen Weltsituation sehen wir jetzt tatsächlich natürlich wieder eine Tendenz zu autokratischen Regimen, dass die liberale Demokratie, wie sie sich eben seit dem Zweiten Weltkrieg ja vor allem auch in Westeuropa so stabil auch entwickelt hat, ist gerade sehr stark Angriffen ausgesetzt. Ja, Zeiten sind vielleicht insgesamt so unruhig, dass man nach starken Führungspersönlichkeiten, nach starken Führungsstrukturen sucht. Und wir erleben da gerade an der einen oder anderen Stelle, und Donald Trump ist da natürlich ein Beispiel dafür, aber er ist bei weitem nicht der Einzige, der das auf besonders krasse Art und Weise entsprechend auslebt und damit Gesellschaften spaltet und auch die internationale Gemeinschaft natürlich spaltet. Jetzt, wir können dann über Details gerne noch reden, aber ganz grundsätzlich ist vielleicht schon auch festzuhalten, dass das für die Entwicklung des Völkerrechts, und wir blicken jetzt mal so auf die letzten 400, 500 Jahre, ja keine neue Situation ist. Ja, es gab immer Wellenbewegungen und das gab immer Menschheitskatastrophen und die führten dann aber in der Regel dazu, dass danach man sich hingesetzt hat und Vernunft getrieben Regeln gefunden hat, auf deren Basis man dann versucht hat, in den kommenden Jahrzehnten eine Friedensordnung herzustellen und insofern eine verlässlichere Weltordnung aufzubauen im Vergleich zu eben vorher, wo eben die Katastrophe nicht verhindert werden konnte. Also das ist jetzt keine Situation, die für das Völkerrecht völlig neu ist. Das sind immer Wellenbewegungen. Nach dem Zweiten Weltkrieg hatten wir eben eine besonders starke Normativierung letztlich auch des Völkerrechts und die Idee, dass man eben durch Recht und durch rechtliche Institutionen, durch Strukturen, internationale Organisationen, Frieden und Sicherheit in der gesamten Welt herstellen kann. durch die Gründung der Vereinten Nationen, einerseits eben dann auch durch den Nürnberger Prozess und die darin befindlichen Nürnberger Prinzipien, ja, hat man das versucht. Jetzt 80 Jahre später ist viel davon wieder ins Schwimmen geraten. Die Kategorien werden in Frage gestellt. Man muss aber zugleich auch sagen, dass sie ja trotzdem nicht wegzukriegen sind. Also die Institution des Internationalen Strafgerichtshofs, der eben auch diese Kriterien und dieses Versprechen von Nürnberg ja symbolisiert, wie ich vorhin schon gesagt habe, der ist ja da. Und wir reden heute anders über Krieg und Kriegsverbrechen und Menschlichkeitsverbrechen, als wir das eben vor 80 Jahren getan haben oder als wir vor 80 Jahren eben erst angefangen haben, darüber mit rechtlichen Kategorien zu diskutieren und Strafe und Gerechtigkeit zu fordern für die Personen, die sich eben schuldig gemacht haben an diesen Menschheitskriterien.
Zum ISTGH komme ich vielleicht an anderer Stelle nochmal. Ich gehe mal ein paar Schritte zurück, weil natürlich bin ich mit dem aktuellen eingestiegen, aktuellen politischen Ereignissen, aber ich will auch so Grundsätzliches erstmal klären. Also, wenn wir vom Völkerrecht reden, wovon reden wir denn da eigentlich? Also, worum geht es dem Völkerrecht im Kern?
Das Völkerrecht ist das Rechtssystem, was zwischen den Staaten gilt. Also die Subjekte dieses Rechtssystems sind allein die Staaten. Sie begegnen sich als souveräne Einheiten auf Augenhöhe und sind alle, jedenfalls so von der Prämisse her, auch erstmal gleich. Und in dieser Situation treten sie zusammen, treten gegeneinander auf und sind in der Lage, dann eben miteinander auch rechtliche Normen zu schaffen. Und das ist letztlich das Völkerrecht, ja, das Recht, was zwischen den Staaten gilt. Ist auf einen Nenner gebracht. Dieses System bezieht man immer zurück auf 1648. Das war das Ende des 30-jährigen Kriegs, wo in dem sogenannten Westfälischen Frieden eben diese Grundlage ja, geschaffen worden ist, wenn man so will, dass eben die Staaten als Souveräne sich auf Augenhöhe als Gleichrangige gegenübertreten und dann miteinander eben das Völkerrecht prägen.
Wenn das Subjekt des Völkerrechts die Staaten sind, wo bleiben da die Menschen?
Ja, die Menschen sind tatsächlich nur mediatisiert durch die Staaten. Also sie haben unmittelbar keine völkerrechtliche Subjektqualität. So die herkömmliche Lesart. Das hat sich jetzt eben nach dem Zweiten Weltkrieg dann doch spätestens in eine bisschen andere Richtung entwickelt. Oder es kam noch eine zweite Richtung dazu und das kann man am besten mit den Menschenrechten umschreiben. Die Menschenrechte, die ja auch individuelle Rechtspositionen aus dem Völkerrecht heraus dann kreieren. Letztlich sind aber auch bei völkerrechtlichen Verträgen menschenrechtlichen Charakters immer die Staaten die Adressaten. Die Staaten verpflichten sich, völkerrechtlich Menschenrechte zu achten. Also der Mensch kommt auch hier nur mittelbar in diese Völkerrechtsordnung hinein. Das meinte ich mit Mediatisierung. Der Staat ist die Schnittstelle und der Staat garantiert dann die Einhaltung dieser Menschenrechte seinen Rechtsunterworfenen gegenüber. Aber vom Grundsatz her ist das eben so eine Einmischung eigentlich in interne Angelegenheiten und deswegen für das Völkerrecht per se erstmal auch ein Novum, aber hier werden eben Regeln aufgestellt für das Interne, für die innere Struktur eines Staates, wie auch immer das Regierungssystem aussieht. Die Menschenrechte verspricht jedenfalls der Staat durch Beitritt zu einer Menschenrechtskonvention etwa zu schützen und zu achten.
Da sehe ich schon ein Kernproblem. Das Völkerrecht wird ja verletzt, solange es praktisch schon besteht, also seit. Auch der Westfälische Frieden wurde ja praktisch in der nächsten Minute gebrochen. Nur steigt die Zahl der möglichen Verstöße zurzeit auch eklatant an. Also wenn wir uns die moderne Zeit angucken. Wir haben die Ukraine, wir haben den Sudan, wir haben Gaza, die Westbank, wo aktuell eklatante Völkerrechtsverstöße vorliegen. Wenn wir uns den Sudan und auch den Nahen Osten angucken, auch eklatant gegen Zivilisten. Spielt das, also nicht, dass es in der Ukraine nicht auch gegen Zivilisten Verbrechen gibt, das wollte ich jetzt damit nicht unterstellen. Aber wir reden über den Sudan zum Beispiel auch in der Öffentlichkeit kaum. Und da passieren wirklich grausame, grausame Dinge. Spielt das Völkerrecht in unseren normativen Bewertungen von Verbrechen überhaupt eine Rolle? Und meine Kernfrage ist auch, wenn das Völkerrecht permanent gebrochen wird und die Staaten die Einhaltung gegenüber ihren Bevölkerungen nicht durchsetzen, wer setzt es dann durch? Oder kann es überhaupt durchgesetzt werden?
Ja, also dass Rechtsregeln gebrochen werden, ist ja natürlich nichts Neues. Jedes Rechtssystem muss damit klarkommen, dass es natürlich eine vernunftgetragene Vereinbarung ist zum Zusammenleben von Menschen. Und in aller Regel erkennen die meisten Rechtsunterworfenen die positiven Effekte, dass man die eigene Freiheit beschränkt, um die anderen auch einen Freiheitsspielraum zu lassen. Aber das tun nicht alle und deswegen verwenden ja die allermeisten Staaten zum Beispiel auch das Strafrecht, wo man mit erheblichen Sanktionen bis hin eben dazu, dass man eine Person auch über einen längeren Zeitraum ins Gefängnis sperren kann, um eben mit diesen massiven Einschnitten die Einhaltung der Rechtsregeln dann auch durchzusetzen. Also der Bruch der Rechtsregel ist für ein Rechtssystem keine Besonderheit, das ist an der Tagesordnung. Die Frage ist, wie wird damit umgegangen? Und hier hast du jetzt natürlich auf ein Problem hingewiesen, das das Völkerrecht ganz offensichtlich hat, nämlich ein Problem in der Durchsetzung. Die Durchsetzung im nationalen Kontext beruht auf der Existenz von Polizei, Staatsanwaltschaften und Gerichten. Die würden dann eben schlimme Rechtsbrüche mit den Mitteln des Strafrechts sanktionieren. Und im internationalen Kontext gibt es eine solche zwingende Durchsetzungsmechanismus eben tatsächlich nicht. Die Staaten haben zwar verschiedene Möglichkeiten, sich auch gerichtlich zu streiten. Es gibt ja den UN-Gerichtshof, den Internationalen Gerichtshof in Den Haag. Da können sich Staaten wechselseitig verklagen oder sie können entsprechende Anträge stellen, dass eine Rechtsfrage aus Den Haag heraus im Friedenspalast in Den Haag sitzt, dieser internationale Gerichtshof, dann eben auch klären zu lassen. Aber auch wieder die Umsetzung dieser Urteile ist letztlich der Freiwilligkeit der entsprechenden Streitparteien, der entsprechenden Staaten geschuldet. Wenn die sich nicht dran halten, gibt es kaum Durchsetzungsmöglichkeiten. Die einzige zwingende Durchsetzungsmöglichkeit, die das Völkerrecht kennt, ist in der Struktur der Vereinten Nationen, der Sicherheitsrat der Vereinten Nationen. Der Sicherheitsrat kann zwingende Maßnahmen gegenüber seinen Mitgliedstaaten, den Mitgliedstaaten der Vereinten Nationen verhängen. Also, wenn etwa der Bruch oder die Gefahr eines Bruchs des Friedens im Raum steht, dann kann der Sicherheitsrat Sanktionen erlassen. Das heißt, er kann Wirtschaftssanktionen erlassen, er kann möglicherweise auch militärisch intervenieren, er könnte auch juristisch intervenieren durch die Schaffung eines Ad-hoc-Strafgerichts. Diese Möglichkeiten stehen dem Sicherheitsrat der Vereinten Nationen offen. Das ist schön gedacht. Das Problem mit der Struktur des Sicherheitsrates ist eben, dass er zusammengesetzt ist mit 15 Mitgliedstaaten der Vereinten Nationen. 10 davon rotieren. Die werden da immer wieder gewählt von der Generalversammlung der Vereinten Nationen, wer da für einen Zeitraum von 2 Jahren Mitglied ist. Und dann gibt es eben 5 permanente Mitgliedstaaten dieses Sicherheitsrates. Und das sind die Vereinigten Staaten von Amerika, das ist die Russische Föderation, das ist China, das ist Frankreich und das Vereinigte Königreich. So, und wenn man sich die Welt heute anschaut, dann stellt man sich natürlich schon die Frage, wie kommt es jetzt zu diesen 5? Und da muss man wieder zurückblicken, letztlich auf 1944, denn diese Struktur entspricht auf jeden Fall der geopolitischen Lage von 1944. Die lässt sich heute nicht mehr wirklich rechtfertigen. Wir haben also ganze Kontinente, denken wir an Südamerika, denken wir auch eben an Afrika. Die sind da gar nicht repräsentiert. Das geht eigentlich heute nicht mehr. Und zudem haben diese 5 permanenten Mitglieder auch ein Vetorecht. Das heißt, sie können im Grunde jede Maßnahme des Sicherheitsrates verhindern. Und das wiederum führt zu einer totalen Dysfunktionalität in Situationen, wie wir sie gerade wieder erleben, wo eben diese 5 permanenten Mitglieder des Sicherheitsrates sich politisch nicht einig sind. Das hatten wir durch den ganzen Kalten Krieg im Grunde auch schon hindurch. Und dann war es mal für 10, 15 Jahre besser. Und heute haben wir wieder eine Situation, wo von diesen Gremium jedenfalls nicht viel zu erwarten ist, insbesondere natürlich dann, wenn wir in Situationen wie der Ukraine mit dem Angriff der Russischen Föderation auf diesen unabhängigen Staat, wir natürlich hier die Russische Föderation als permanentes Mitglied des Sicherheitsrates haben, die natürlich jede Sanktion des eigenen Staates verhindern wird. Und genauso eben auch die USA, die sehr stark mit Israel eben verbündet ist und hier auch alle Maßnahmen gegen Israel in Bezug auf den Gazakrieg eben zu verhindern weiß. Ja, und einen anderen Durchsetzungsmechanismus gibt es nicht. Das ist eben das aktuelle Durchsetzungsproblem, was wir jetzt gerade so schmerzlich tatsächlich erleben.
Wo steht da die Institution des Internationalen Strafgerichtshofs?
Ja, der Internationale Strafgerichtshof ist praktisch neben den Vereinten Nationen angesiedelt, eine unabhängige internationale Organisation. Das heißt, er entfaltet seine Wirksamkeit letztlich nur gegenüber den Mitgliedstaaten. Ja, also er basiert eben auf der Mitgliedschaft von möglichst vielen Staaten. Aktuell haben wir 125 Mitgliedstaaten. Bei etwa 198 Mitgliedstaaten der Vereinten Nationen ist das natürlich schon auch eine ganz beeindruckende Zahl. Aber es ist also zugleich natürlich auch festzustellen, dass die wichtigsten und größten Staaten der Welt dann nicht mit dabei sind. Also angeführt von den Vereinigten Staaten von Amerika, auch China und Russland sind nicht Mitglied. Indien ist nicht Mitglied.
Ungarn
Israel.
ist vor kurzem ausgetreten.
Bitte?
Ungarn ist vor kurzem ausgetreten.
Ja, es gibt ein paar Austritte. Das ist richtig. Ungarn, der erste Staat der Europäischen Union, der seinen Austritt erklärt hat, also hat den Austritt erklärt. Der Austritt wird erst wirksam ein Jahr nach dem Erklären des Austritts. Das heißt, aktuell sind sie noch Mitglied. Genauso auch wie weitere afrikanische Staaten, die vor kurzem den Austritt erklärt haben oder die den Austritt angekündigt haben. Also Tendenz schwindend. Das ist natürlich auch keine gute Situation. Denn damit wird die Einflussmöglichkeit des Internationalen Strafgerichtshofs, seine Gerichtsbarkeit, sein Radius, seiner Tätigkeit entsprechend eingeschränkt. Also nur Mitgliedstaaten sind gebunden an die Entscheidungen des Internationalen Strafgerichtshofs, der nur tätig werden kann, wenn Verbrechen entweder geschehen sind auf dem Staatsgebiet eines Mitgliedstaates oder wenn Staatsangehörige eines Mitgliedstaates entsprechende Verbrechen begangen haben. Das mag vielleicht jetzt mal für auch den juristischen Laien ein bisschen komisch klingen, warum diese Herangehensweise, aber das sind letztlich die klassischen strafrechtlichen Zuständigkeiten, wie sie eben sonst auch gelten. Strafrecht basiert immer auf Staatsgewalt und die Staatsgewalt hängt an dem Staatsgebiet und eben der Nationalität der Staatsangehörigen. Darüber kann der Staat Staatsgewalt und Strafgewalt ausüben. Und diese kann ein Staat übertragen an den Internationalen Strafgerichtshof, aber eben keine andere. Deswegen ist das so beschränkt.
Ja, das deutsche Strafrecht gilt ja auch nur in Deutschland und nicht in Polen. Die haben ja eigenes Strafrecht.
So ist der Grundsatz. Ja, es gibt natürlich aber auch für
Ja,
das.
es gibt natürlich auch andere, aber das sollte nur so zur
Ja, aber es ist
Sinnerklärung.
wichtig, dass wir über diese Ausnahme jetzt sprechen. Die hängt nämlich unmittelbar damit zusammen, weil es nämlich für diese internationalen Straftaten, über die wir hier jetzt sprechen, also das Verbrechen der Aggression, Kriegsverbrechen, Verbrechen der Menschlichkeit und dann auch der Völkermord, für die gibt es das sogenannte Universalitätsprinzip. Das heißt, um diese tatsächlich zu schützen und durchzusetzen, kann jeder Staat der Welt Gerichtsbarkeit ausüben, egal von wem und egal wo diese Verbrechen begangen worden sind. Also die Bundesrepublik Deutschland kann die eigenen Strafverfolgungsorgane tätig werden lassen, auch für Verbrechen, die im Sudan oder in Palästina oder in der Ukraine begangen werden, Kraft Universalitätsprinzip. Dieses Universalitätsprinzip hat man aber nicht auf den Internationalen Strafgerichtshof übertragen, was man theoretisch hätte tun können. Aber das war eben bei der großen Konferenz, die 1998 in Rom stattgefunden hat, die dann eben zur Verabschiedung des Statuts des Internationalen Strafgerichtshofs geführt hat. Darauf konnte man sich damals nicht verständigen und man ging den sicheren Weg der Gerichtsbarkeit, die eben an diese Staatlichkeit zu knüpfen, wie ich das gerade beschrieben habe, um eben hier nicht noch eine größeren Abwehrreaktionen seitens der mächtigen Staaten zu provozieren, hat man sich auf diese klassische völkerrechtliche Herangehensweise verständigt. Ich glaube, dass es im Prinzip auch richtig war, aber es ist natürlich dann tatsächlich heute so bedauerlich, dass wir nicht sehen, dass der Internationale Strafgerichtshof eine umfassende Gerichtsbarkeit hat. Das ist die Konsequenz.
Der ISTGH, Israel ist ja nicht Mitglied der römischen Statuten. Nichtsdestotrotz hat der Strafgerichtshof einen Haftbefehl gegen Netanyahu und verschiedene Hamas-Anführer ausgesprochen. Ich denke mal, die Hamas-Anführer, die Strafbefehle sind mittlerweile hinfällig, weil sie getötet wurden im
Ja.
Konflikt im Gaza. Herr Netanyahu ist weiterhin vom Strafgerichtshof per Haftbefehl gesucht.
Ja.
Wie kann das sein, wenn Israel nicht Teil des römischen Statuts ist?
Palästina ist Mitgliedstaat am Internationalen Strafgerichtshof. Das sage ich jetzt so leichtfertig dahin. Das ist natürlich auch gar nicht so unkompliziert jetzt rechtlich gesprochen. Stellt sich natürlich die Frage, ist Palästina überhaupt ein Staat? Und er ist ja von vielen Staaten der Welt anerkannt. Ich glaube, es sind mittlerweile 150 Staaten der Welt, die Palästina anerkannt haben, aber wichtige Staaten, darunter auch die Bundesrepublik Deutschland und natürlich die Vereinigten Staaten von Amerika, haben Palästina nicht als Staat anerkannt. Aber der Internationale Strafgerichtshof hat einmal entschieden, als der Aufnahmegesuchen da in Den Haag eingegangen ist, dass sie jedenfalls für die Mitgliedschaft am Den Haager Gericht die Staatlichkeit Palästinas ausreicht. Also Palästina ist Mitglied des Internationalen Strafgerichtshofs, damit das palästinensische Gebiet, das heißt Westjordanland, Ostjerusalem und eben auch der Gazastreifen. Das heißt, alles, was dort passiert, fällt in die Gerichtsbarkeit des Internationalen Strafgerichtshofs. Das heißt, die Hamas-Terroristen, aber eben auch israelische Armee bis hin dann zu den Generälen und ja, zum Ministerpräsidenten, der die Armee befehligt und für die Taten, die im Gazastreifen begangen worden sind, ist die Gerichtsbarkeit gegeben.
Es gab ja ein medial auch in Deutschland, generell auch international, großen Aufschrei, dass der Strafgerichtshof diesen Haftbefehl gleichzeitig ausgesprochen hat gegen Netanyahu, gegen auch den, ich glaube, der Verteidigungsminister ist es,
Verteidigungsminister, ja.
genau, Smotrich, und gegen die Hamas-Terroristen. Und da wurde auch argumentiert, dass der Strafgerichtshof über seine Kompetenzen hinausgeht, weil die Idee ist ja eigentlich, dass die demokratischen Staaten ihre rechtsstaatlichen Institutionen nutzen, um solche Verbrechen in ihrer eigenen Gerichtsbarkeit zu verfolgen. Also warum sah der Internationale Gerichtshof hier die Notwendigkeit, einen Haftbefehl auszusprechen? Israel hat ja eine funktionierende Justiz.
Ja, also das ist ja prinzipiell richtig. Natürlich gilt dieser Internationale Strafgerichtshof aber nicht nur für undemokratische Staaten, sondern gilt für alle Situationen, egal von welcher Regierungsform da möglicherweise auch Verbrechen begangen werden. Also da steht im Statut nicht, dass das jetzt nur gegen Tyrannen und Diktaturen in Ansatz gebracht werden kann, sondern das gilt grundsätzlich für alle. Aber ja, zugleich gilt am Internationalen Strafgerichtshof auch das sogenannte Komplementaritätsprinzip. Das heißt, der Internationale Strafgerichtshof ergänzt die nationale Strafgerichtsbarkeit, wenn sie denn nicht fähig oder nicht willens ist, entsprechende Strafverfolgungsmaßnahmen durchzuführen. Und der Internationale Strafgerichtshof hat in der Situation eben gesagt, hier geschehen Verbrechen, die müssen aufgeklärt werden. Und wir erlassen jetzt einen Haftbefehl, auch eben gegen Netanyahu und den Verteidigungsminister, um das klarzustellen. Und selbstverständlich, wenn jetzt in Israel ein Strafverfahren entsprechend eröffnet werden würde, dann hätte die israelische Gerichtsbarkeit Vorrang und die Gerichtsbarkeit des Internationalen Strafgerichtshofs würde dahinter zurücktreten. Nur das sehen wir ja nicht, dass das passiert. Aber würde das passieren, dann hätte das die Konsequenz.
Unser Kanzler Friedrich Merz hat angekündigt, noch vor Jahresende nach Israel zu reisen und auch den per Haftbefehl gesuchten Benjamin Netanyahu zu treffen. Kurz vorher hat er angekündigt gehabt, Herrn Netanyahu nach Deutschland einzuladen und man werde Mittel und Wege finden, solch einen Besuch zu ermöglichen, obwohl dieser internationale Haftbefehl besteht. Gibt es denn Mittel und Wege, Herrn Netanyahu nach Deutschland einzuladen, ohne dass er verhaftet wird?
Nein.
Wer müsste ihn denn verhaften? Also, ich bin mir ziemlich sicher, er würde unter diplomatischer Immunität in Deutschland stehen. Also, welche Institution wäre verpflichtet, ihn nach Den Haag zu überführen?
Naja, also gegenüber dem Internationalen Strafgerichtshof gibt es dann keine diplomatische Immunität in Bezug auf diese dort verfolgbaren Verbrechen. Und das gilt auch für die Mitgliedstaaten, die mit dem Internationalen Strafgerichtshof entsprechend kooperieren müssen. Zuständig wäre, je nachdem, wo das Flugzeug landet, die zuständige Generalstaatsanwaltschaft.
Welches Bild gibt Deutschland über den Kanzler ab, wenn er nach Israel reist und jemanden trifft und ihm die Hand gibt?
Ja, Sie sehen natürlich an dieser Konstellation die durchaus bestehende Problematik der internationalen Beziehungen, der internationalen Politik. Wie verhält sich jetzt Recht und Frieden, wenn man es auf diese Dichotomie vielleicht mal zugespitzt ausdrücken will?
Ja, dann wollte ich hier drauf hinaus.
Naja, genau. Und Sie haben ja dieselbe Situation, wenn Donald Trump Wladimir Putin die Hand schüttelt in Alaska. Und das ist natürlich eine vergleichbare Situation, denn auch der russische Präsident wird mit Haftbefehl von dem Den Haager Gericht aus gesucht. Ja, wenn man jetzt tatsächlich Frieden und Waffenstillstand erreichen möchte, dann muss man mit den entsprechenden Machthabenden reden und auch reden können. Und das beißt sich natürlich ein bisschen mit dem Strafrecht, was Kategorien verfolgt, die eben dazu führen, dass auf die Verbrechen geblickt wird und dann eben ein Haftbefehl möglicherweise erlassen wird, wie das ja hier in diesen beiden Fällen dann auch tatsächlich geschehen ist. Diese Zwangslage oder wie soll ich sagen, dieses politische Dilemma, was ich da durchaus sehe, da muss man dann entsprechend aushalten. Klar hat man vom Rechtsstandpunkt aus gesehen die Vorstellung, dass man mit gesuchten Kriegsverbrechern nicht verhandelt. Das ist aber natürlich unrealistisch, vor allem wenn sie eben noch so fest im Sattel sitzen, wie das jetzt bei den genannten Wladimir Putin und Benjamin Netanyahu der Fall ist. Deswegen, ja, muss man dann gucken, wie man darum herumkommt. Ich halte es, wie gesagt, für politisch unrealistisch, mit Netanyahu gar nicht zu sprechen. Und dann muss es dem Bundeskanzler auch möglich sein, nach Israel zu reisen und dafür zu sorgen, dass hier Frieden und Sicherheit in Gaza und in Israel dann wieder hergestellt werden können. Ich würde mir wünschen, dass er mit ihm eben auch darüber diskutiert, wie er vielleicht mit dem Den Haager Gericht kooperieren könnte. Das wäre ja auch ein Szenario, dass er mit der Anklagebehörde in Den Haag kooperiert, Benjamin Netanyahu oder die israelische Regierung, um da entsprechende Informationen zur Verfügung zu stellen und vielleicht auch zu entkräften, dass da Kriegsverbrechen stattgefunden haben. Ja. Also das wäre ja auch ein Szenario und ich würde mir wünschen, dass unser Bundeskanzler versucht, darauf hinzuwirken.
Der ISTGH in Den Haag wurde ja, wie wir am Anfang schon besprochen haben, im Geiste der Nürnberger Prozesse gegründet. Er wird aber derzeit massiv, vor allem auch von den USA, angegriffen. Donald Trump hat schon wieder Sanktionen ausgesprochen, und ich sage schon wieder, weil er es schon während seiner ersten Amtszeit getan hat, gegen die Richterinnen und Richter am Gerichtshof. Ist das internationale Straf Gericht dadurch in Gefahr? Also welche Konsequenzen haben diese Sanktionen auch für das Gericht und ihre Funktionsfähigkeit?
Ja, also diese Sanktionen beziehen sich aktuell tatsächlich nur auf Personal des Internationalen Strafgerichtshofs, das heißt auf einzelne Richterpersönlichkeiten und eben auch auf die Anklägerinnen und Ankläger. Gilt im Übrigen auch für Russland. Die haben jetzt keine Sanktionen erlassen, aber vielleicht kann man das an der Stelle schon auch noch der Vollständigkeit halber mal erwähnen. Russische Gerichte haben mehr oder weniger auf Anordnung Putins ja Haftbefehle gegen einzelne Richterinnen und Richter des Den Haager Gerichts erlassen. Das heißt, eine solche Person kann jetzt beispielsweise auch nicht nach Russland reisen oder in irgendwelche verbündeten Staaten oder muss auch bei der Planung der Flugroute aufpassen, dass er nicht entsprechendes Territorium überfliegt, denn ansonsten könnte hier tatsächlich auch eine Verhaftung und eine Auslieferung nach Russland drohen. Also es ist ja auch eine Form der Sanktionierung der Angehörigen dieses Gerichts. Die amerikanischen Sanktionen sind also dergestalt, dass amerikanischen Unternehmen verboten wird, mit diesen Personen geschäftliche Beziehungen aufzunehmen. Und das kann man sich vorstellen, was für Konsequenzen das hat. Beispielsweise funktionieren dann keine Kreditkarten mehr, weil sämtliche Kreditkartenunternehmen auf die eine oder andere Art und Weise mit den Vereinigten Staaten verbunden sind. Das ist schon ein massiver Einschnitt natürlich auch in die persönliche Lebensgestaltung. Das kann sich jeder vorstellen.
Nee, ich nicht. Wir sind ja in Deutschland, da gibt es ja nicht so viele Kreditkarten.
Haben Sie keine Kreditkarte?
Nein, haben Sie eine?
Na, selbstverständlich. Wir wollen einen Flug buchen ohne eine Mastercard.
Was buchen?
Einen Flug.
Na, man bezahlt den Flug vorher.
Aber wie buchen Sie denn? Also, wenn Sie im Internet unterwegs sind, dann kommen Sie schnell an den Punkt, dass Sie eine Kreditkarte brauchen. Natürlich gibt es auch andere Wege.
Jetzt fragen Sie natürlich jemanden, der so gar nicht oft fliegt.
Ja, okay, das ist jetzt auch
Ja, aber
speziell.
ich kann mir vorstellen, für Menschen, die international unterwegs sind, ist das schon eine viel größere Schwierigkeit.
Spielt jetzt auch keine Rolle. Es ist jedenfalls ein erheblicher Einschnitt in den normalen, den persönlichen Zahlungsverkehr und die Usancen, wenn man gerade auch international unterwegs ist. In der Tat, dann ist eine Kreditkarte jedenfalls sehr, sehr hilfreich. Ja, und da braucht man jetzt Institutionen, die einen dann sozusagen den Rücken stärken. Das ist ja auch der Fall. Also der Internationale Strafgerichtshof und seine Mitgliedstaaten rücken ja jetzt auch ein Stück weit zusammen und versuchen das eben aufzufangen. Die Regierung der Niederlande ist da auch sehr kooperativ. Aber es bedeutet schon eine Einschränkung der Möglichkeiten des Internationalen Strafgerichtshofs, ja, und seiner Mitglieder. Das ist überhaupt gar keine Frage. Die Institution als solche wurde bislang noch nicht sanktioniert. Das steht aber zu befürchten, dass das noch folgt. Da wird man jetzt aber auch bereitet man sich ja darauf vor in Den Haag und wird entsprechend auch schon versuchen, hier die Geschäfte so zu ordnen, dass es eben dann eine gewisse Unabhängigkeit von den Vereinigten Staaten dann ergibt. Aber denken Sie nur auch an das Medium, über das wir jetzt gerade hier kommunizieren. Ja? Also ein Zoom-Meeting wäre nicht mehr möglich für den Internationalen Strafgerichtshof. Das Computersystem, was von Microsoft gemanagt wird, würde abgeschaltet werden. Also das sind natürlich dann massive Einschnitte in die Tätigkeits- und Betätigungsmöglichkeiten, die Arbeit des Internationalen Strafgerichtshofs, gar keine Frage. So weit sind wir aktuell noch nicht, aber man muss jeden Tag damit rechnen.
Ich kenne glücklicherweise durch meine Podcast-Tätigkeit auch deutsche Alternativen, die es mir zur Not ermöglichen könnten, ein Programm zu benutzen, das jetzt kein amerikanischer Anbieter ist. Aber das sind so Nischenprodukte, die man vielleicht am Internationalen Strafgerichtshof auch nicht so kennt. Man kennt ja halt die großen Anbieter aus Amerika. Aber vielleicht, da kommen wir halt zur Europäischen Union und Deutschland. Mir scheint da die Ja, der Ernst der Lage nicht ganz deutlich zu werden. Es ist ja nicht nur der Angriff gegen den Internationalen Strafgerichtshof. Es ist ja so generell der Angriff der Vereinigten Staaten gegen auch die Institution Europäische Union. Und die EU scheint da den Druck von Donald Trump und den Interessen der Amerikaner und deren Konzerne lieber nachzugeben. Unter anderem werden ja jetzt auch die Datenschutzrichtlinien für die europäischen Bürger aufgeweicht und Regularien aufgeweicht, im Interesse auch der Vereinigten Staaten. Und da fehlt mir halt so ein bisschen Gegenwehr. Also schon als der Angriff auf den ISTGH war eher so kleinlautes Protestieren in Deutschland weniger und in Brüssel auch eher so ein bisschen Schweigen im Walde. Also sind die Institutionen, die eigentlich noch für liberale Demokratie und Völkerrecht stehen sollten, nicht zu leise angesichts des Ernsts der Lage?
Naja, also das sind natürlich dann Entscheidungen, die an anderer Stelle getroffen werden, politische Entscheidungen, die natürlich auch alle ihre Gründe haben. Ja, mir ist jetzt vielleicht auch nicht unbedingt meine Lieblingsreaktion, aber die realpolitische Einschätzung eben in Berlin und in Brüssel und in anderen Großstädten Europas ist eben dahingehend, dass man versucht, jetzt Amerika nicht vor den Kopf zu stoßen, sondern versucht da eben noch Kanäle der Kommunikation offen zu halten und dabei gleichwohl eben die Institutionen in Europa, die Europäische Union selbst und auch den Internationalen Strafgerichtshof entsprechend zu schützen, zu wappnen und zu sichern. Und das passiert schon. Natürlich können Sie sagen, nicht laut genug. Da stimme ich Ihnen dann auch zu. Das entspricht auch nicht meiner Wunschvorstellung, aber so ist jetzt eben die aktuelle Situation. Man versucht ein Stück weit zu retten, was vielleicht auch nicht zu retten ist. Aber das ist aktuell die politische Großwetterlage hier in den Hauptstädten Europas.
Eine andere Frage zur politischen aktuellen Entwicklung. Es gibt ja diesen 28-Punkte-Plan für den Frieden in der Ukraine, der vorgeschlagen wurde. Ich will nicht so groß auf die Details eingehen, aber ein Punkt davon war unter anderem, dass auf die Strafverfolgung von Kriegsverbrechen auf beiden Seiten verzichtet wird, was ja im Prinzip hauptsächlich auch der russischen Seite entgegenkommt, weil das ist der Aggressor, das ist die Seite, die massiv auch die Zivilbevölkerung massakriert hat. Ich möchte da nur an Butscha erinnern. Wie rechtlich legal ist das? Also gibt es für eine Privatperson überhaupt die Möglichkeit, dann noch darüber hinaus ihr Recht auf internationaler Ebene durchsetzen zu können, wenn die Ukraine so etwas zustimmt?
Also dieser ganze Friedensprozess in der Ukraine ist auf eine Art und Weise verschoben und verkehrt, wie man sie sich ja nicht anders vorstellen kann. Also hier wird ja auch über den Kopf der Ukraine hinweg verhandelt. Europa spielt da auch überhaupt gar keine Rolle mehr. Mit einer unglaublichen Arroganz wird da gegenüber diesem unabhängigen Staat, der einfach nur Autonomie haben möchte und Menschenrechte achten möchte, Teil der westlichen Zivilisationsvorstellung sein möchte, wird hier einfach über diesen Kopf wird hier einfach hinweg verhandelt. Das ist ein unmöglicher Zustand. Was jetzt konkretes Strafrecht anbelangt, muss ich natürlich schon auch sagen, dass wir seit Nürnberg eben doch das Prinzip haben, und das ist tatsächlich das Nürnberger Prinzip Nummer eins, es gibt keine Straflosigkeit für internationale Verbrechen. Das heißt, eine solche Vereinbarung wäre völkerrechtswidrig, und daran müsste man sich auch zumindest als internationaler Strafgerichtshof auch nicht halten. Es gibt da im Detail schwierige Immunitätsfragen, wenn die nationale Gerichtsbarkeit da tätig wird. Aber die internationale Strafgerichtsbarkeit und die internationale Verantwortlichkeit auch von Individuen für Kriegsverbrechen, die kann man hier jetzt völkerrechtlich nicht wegdiskutieren. Also das ist rechtlich meiner Meinung nach nicht möglich. Und ich glaube auch, und das auch hat uns Nürnberg gelehrt, es ist auch für die Friedenskonsolidierung keine gute Idee. Denn ich glaube nicht, dass es möglich ist, ohne jedenfalls den Versuch zu starten, hier den Opfern auch Gerechtigkeit zuteil werden zu lassen, ist eine Versöhnung zwischen den ehemaligen Kriegsparteien nicht möglich. Ja, ich glaube, das hat auch der Ende des Zweiten Weltkriegs in Europa gezeigt, und zeigt sich auch andernorts. Strafverfolgung ist ein Mittel, um eben einen ersten Grundstein zu legen für die dann notwendige Versöhnung zwischen den Völkern.
Vielleicht wäre es auch ganz gut, wenn die Verantwortlichen, vor allem in Moskau, nicht mehr in politischer Verantwortung sind. Dann ist vielleicht die Verständigung zwischen den Völkern auch eher möglich.
Ja,
Aber das ist.
das ist natürlich ganz klar der Wunsch, ja, dass sich politische Zustände dann ändern. Das war natürlich in Nürnberg einfach, denn in Nürnberg war Deutschland als nach der Kapitulation ein besetztes Land. Da hatte man entsprechend die Staatsgewalt durch die Besatzungsmächte ausgeübt, und dann konnte man auch so einen Prozess relativ leicht machen. Wenn die politischen Verhältnisse sich dann jetzt hier nicht ändern in Russland, ist es kaum anzunehmen, dass Putin sich freiwillig der Gerichtsbarkeit des Den Haager Gerichts unterstellen wird. Ja, das ist so.
Das ist leider korrekt. Es ist ja nicht so, als ob er irgendwie ein Gewissen hätte. Ich lese mal kurz aus Ihrem Buch nochmal vor. Im Februar 2025 sprach Vizepräsident J.D. Vance auf der Münchner Sicherheitskonferenz von persönlicher Freiheit und Meinungsfreiheit. Er meinte aber nicht die Freiheit im Sinne eines gesellschaftlichen Zueinanderfindens, wie wir es in der europäischen Grundrechtstradition leben, sondern die Freiheit der Tech-Konzerne, die zu unbegrenzter Manipulation und unkontrollierter Macht führt. Das MAGA-Diktat, Make America Great Again, ist eine dezidierte Abwendung vom Führungsanspruch der USA in der internationalen Wertegemeinschaft. politische Größe in der Isolation einer faschistoiden Gesellschaftsordnung zu suchen, hat mit dem mühsam erkämpften Menschenrechten und der Wiederherstellung der Demokratie nach 1945 nichts mehr zu tun. An der Stelle muss ich sagen, dass diese Rede von J.D. Vance, glaube ich, jeden schockiert hat. Ich meine, der Inhalt dieser Rede in München, es war für jeden Europäer, glaube ich, der auch nur einen Hauch von Verständnis für die Vergangenheit hat, wirklich ein Holzbalken gegen den Kopf sozusagen. Also wirklich, so sehr hat man der internationalen Gemeinschaft in Europa noch nicht vor die Füße gespuckt, wie es der Vizepräsident J.D. Vance getan hat in diesem Moment. Aber auf der anderen Seite muss ich sagen, es ist auch der Höhepunkt der Folgen von 9/11. Seit 9/11 haben wir, glaube ich, alle, was die westliche Welt angeht, was internationale Strafverfolgung angeht, versagt. Ist es nicht so, dass wir dem Versprechen von Nürnberg nicht gerecht geworden sind, indem wir zugelassen haben, dass westliche Demokratien, vor allem auch US-Präsidenten, auf der ganzen Welt Menschen mit Drohnen töten konnten, ohne dass es Konsequenzen hatte? Selbst wenn es Terroristen waren. Aber es gab keine Strafprozessordnung, kein Rechtsweg.
Ja, also das habe ich in dem Buch ja auch versucht darzulegen, dass tatsächlich die Geschichte der Abkehr von den Menschenrechten älter ist als jetzt in den letzten Jahren und auch älter ist als die Regierung Donald Trumps. Das geht tatsächlich durchaus zurück zum 11. September und den Reaktionen darauf, wo wir doch massive Menschenrechtsverletzungen sehen, die unter dem Deckmantel oder wie soll ich sagen, unter der Legitimation eines ausgerufenen Krieg gegen den Terror scheinbar Legitimität dann erhalten. Und das ist natürlich völkerrechtlich nicht der Fall. Also es gibt keinen Krieg gegen den Terror, der dann plötzlich alles erlaubt. Und eben diese ganz grundlegenden Vorstellungen von der Verfolgung von Straftaten mit strafrechtlichen Mitteln setzt eben voraus, dass Personen, die von Straftaten, die der Straftaten verdächtig sind, dass die festgenommen werden, dass es ein Verfahren gibt, dass es einen fairen Prozess gibt und dann eben eine Sanktion, die schuldangemessen ist. Und das sehen wir hier natürlich nicht, das sehen wir in Guantanamo nicht, das sehen wir durch die Drohnenangriffe nicht, die Sie genannt haben. Und das ist eine Gerechtigkeitsvorstellung, die nichts mit dem zu tun hat, was wir in Nürnberg eigentlich gerade von den Vereinigten Staaten von Amerika hier so symbolträchtig vorgeführt bekommen haben. Ja? Also die Verabschiedung von diesen Prinzipien ist da durchaus erkennbar. Und in der Tat haben wir in Westeuropa, da stimme ich Ihnen auch zu, da weggeschaut oder jedenfalls waren wir da zurückhaltend. Teilweise haben wir auch mitgemacht. Und das rächt sich jetzt vielleicht ein Stück weit, und wir müssen uns die Glaubwürdigkeit auch wieder zurück erobern. Ja, die Glaubwürdigkeit, die wir durch diese Antiterrormaßnahmen verloren haben, müssen wir uns wieder zurückerkämpfen.
Ja, wir sehen ja auch, was dann alles als Terroristen sozusagen klassifiziert wird, aktuell von Donald Trump. Drogenkartelle, die Maduro-Regierung in Venezuela, von der man sicherlich einiges auch kritisch halten kann, was aber nicht dazu führt, dass der Präsident einfach sagen kann, nee, das sind Terroristen und jetzt haben wir das Recht, da zu tun und zu lassen, was wir wollen.
Ja, das ist
Wie zum
eben,
Beispiel ein Regime Change.
ja, das ist eben die Beliebigkeit, die gerade bei der Terrorbekämpfung mit Händen zu greifen ist. Dagegen stemmen sich eigentlich alle rechtlichen Regeln und vor allem strafrechtliche Regeln.
Welche Verantwortung hat eigentlich der Einzelne in einer Demokratie daran, dass es so weit gekommen ist? Ich meine, Donald Trump wurde ja gewählt.
Ja, das ist natürlich in der Tat vielleicht auch von uns oder von mir auch persönlich nicht so ganz nachzuvollziehen, wie das dazu gekommen ist. Aber es ist dazu gekommen. Natürlich hat er eine demokratische Legitimation. Wie ich finde, ja, irgendwie eindrucksvolle, jetzt im durchaus negativen Sinne gemeint, ist ja dann aber auch die Kompromisslosigkeit, mit der er da durchregiert wird. Also das entspricht ja Gott sei Dank auch nicht unsere Tradition in Deutschland, wo wir ja über unser Wahlsystem und unsere koalitionsgeneigte Regierungsform ja auf den Kompromiss aus sind. Das hat auch manchmal Schwierigkeiten und verlangt viel Diskussionen und verlangt eben viel, ja, auch Kompromissbereitschaft. Aber wie man mit einer knappen Mehrheit dann wirklich so radikal das Land verändert und die Autorität dafür irgendwie meint zu haben, das wundert mich jetzt als demokratisch denkender Mensch, weil ich glaube, dass tatsächlich hier das Mitnehmen der Bevölkerung versuchen, eben doch akzeptable Entscheidungen für möglichst viele dann doch auch zu bekommen. Dieses Prinzip sehe ich hier natürlich auch nicht in meinem Ansatz verwirklicht und das bereitet mir große Sorgen.
Ja, man kann aber auch da in diese Richtung argumentieren, dass durchaus in der MAGA-Bewegung, aber auch in Deutschland Stimmen vorhanden sind, die diesem Prinzip, die Würde des Menschen ist unantastbar, bei bestimmten Menschen einfach nicht zustimmen und die Menschenwürde einfach aberkennen. Und die Liste derer, die dann keine Menschenwürde mehr haben, aus welchen Gründen auch immer, wird ja immer länger. Und wir haben ja auch einen Innenminister, der gegen das Grundgesetz verstoßen hat, gegen die Gerichtsurteile so lapidar kommentiert. Und da stellt man sich schon Fragen, wie tragbar demokratische Prinzipien und Rechtsstaatlichkeit noch sind, wenn Politiker dem nicht dafür nicht mehr stehen.
Also ich bin ja grundsätzlich der Meinung, dass wir in Deutschland stabile Verhältnisse haben, Klammern vielleicht noch haben. Und das Funktionieren der drei unterschiedlichen Staatsgewalten mit der wechselseitigen Kontrolle, das findet auf jeden Fall bei uns jedenfalls statt. Wir müssen aber feststellen und eben auch bei uns feststellen, dass die Selbstverständlichkeiten jetzt doch schon seit einigen Jahren vorbei sind. Die Würde des Menschen ist unantastbar, der Satz, den Sie ja auch jetzt häufiger in Bezug gesetzt haben, auch der ist in der Tat in einigen Bereichen nicht mehr selbstverständlich. Und das müssen wir erstmal so hinnehmen. Wir leben in einer Welt und auch in einer deutschen Gesellschaft, die massiven Veränderungen ausgesetzt ist, nicht zuletzt auch bedingt durch die neuen Möglichkeiten der Kommunikation. Das sind Dinge, die haben in einer Art und Weise sich schnell verändert und die technischen Möglichkeiten haben sich rasant entwickelt und die Gesellschaft kommt da nicht so ganz hinterher und auch der Einzelne kommt da vielleicht auch gar nicht mehr so richtig hinterher und das sind Herausforderungen, denen wir uns stellen müssen, von denen wir aber nicht wissen, wohin sie uns führen. Also wir müssen da tatsächlich aktuell uns immer wieder dahingehend vergewissern, wo wir eigentlich hinwollen und was wir eigentlich als Werte akzeptieren. Und da wäre ich sehr stark bei der Fraktion, die sagt, was wir nach dem Zweiten Weltkrieg entwickelt haben, mit dem Völkerstrafrecht und auch mit den Menschenrechten, das sind die Lehren aus dem Zweiten Weltkrieg, der eben die totale zivilisatorische Katastrophe mit Millionen von Toten ja zur Folge hatte. Das sind die Lehren daraus und das sind gute Lehren. Und wir täten alle gut daran, uns immer wieder daran zu erinnern, warum wir die Menschenrechte entwickelt haben. Die sind ja auch nicht vom Himmel gefallen. Wir haben sie entwickelt letztlich als Reaktion auf den Nationalsozialismus und auf diese unglaubliche Beliebigkeit, die der Staat gegenüber auch seinen eigenen Mitbürgerinnen und Mitbürgern unter Beweis gestellt hat und denen einen Riegel vorzuschieben. Und das Ganze ist ja auf der Grundlage von wirklich unglaublichen Mengen von Blut entstanden. Das müssen wir uns immer wieder vergegenwärtigen, dass das zivilisatorische Errungenschaften sind, die wir unbedingt beibehalten müssen. Ansonsten, und das hat Robert H. Jackson, der Chefankläger der Vereinigten Staaten, hier in Nürnberg am 20. Juli, Entschuldigung, 20. November 1945 ja gesagt in seiner Eröffnungsrede. Ja, das Überleben der Zivilisation, das Überleben der Menschheit, das ist hier in Frage gestellt und das zu sichern, ist unsere Aufgabe und das ist die Aufgabe des Staates und ist die Aufgabe von jedem Einzelnen von uns, sich entsprechend dieser Regeln zu verhalten und in seinem eigenen Umfeld dafür zu sorgen, dass die Würde des Menschen unantastbar ist.
Ja, also der Preis ist hoch, den wir bezahlt haben in der Vergangenheit. Und mir will es auch nicht in den Kopf, wie es sein kann, dass wir in einer Welt leben, in der Politiker, Unternehmer oder jeder einzelne Mensch, der ja Teil dieser Gesellschaft ist, diese Prinzipien und diesen hohen Preis nicht vergegenwärtigt und ihn sozusagen in Frage stellt, ihn mit Füßen tritt, wenn sie sich so äußern, wie sie es tun. Und das tut dann auch schon irgendwie weh. An anderer Stelle will ich noch einen anderen Teil vorlesen. Deutschland steht im Zentrum dieses Europas. Es liegt als Bindeglied zwischen dem alten Westen und dem neuen Osten. Es hat seit seiner Gründung nach anfänglichen Schwierigkeiten eine Vorreiterrolle in Europa übernommen. Rechtsstaat und Demokratie in Deutschland gelten als Vorbilder und werden häufig kopiert. Das Bundesverfassungsgericht genießt hohes Ansehen. Seine Rechtsprechung beeinflusst Menschenrechtsorganisationen und Gerichte und Verfassungsgerichte weltweit. Das Zusammenleben in Deutschland funktioniert nicht zuletzt wegen einer starken Justiz als dritter Staatsgewalt. Sie wird als unabhängiger und korruptionsfreier Garant für Freiheit und Demokratie respektiert. Und ihre Entscheidungen werden akzeptiert. Deutschland ist mit mehr als 80 Millionen Einwohnern Europas größter Staat und zugleich die stärkste Volkswirtschaft auf dem Kontinent und in der Union. Die Gesellschaft der Bundesrepublik Deutschland ist sogar in der Lage, mehrere Millionen Flüchtlinge aufzunehmen und dank auch der unzähligen freiwilligen Helferinnen und Helfer zu integrieren. Darauf sollte die Gesellschaft stolz sein. Sie ist trotz des Erstarkens populistischer und rechtsextremer Parteien und Gruppierungen eine offene, liberale und freundliche Gesellschaft. Von diesem Deutschland wird nun erwartet, nicht nur seine Vorreiterrolle in Europa gerecht zu werden, sondern als Vertreter des Westens auch darüber hinaus. Große Erwartungen an ein Deutschland, in dem ich auf Twitter jetzt schon vernehmen kann, dass wir eine Richterbank haben, die über die Demokratie hinaus agiert. Also wie nennen das diese Angriffe gegen die Rechtsstaatlichkeit? Ach ja, Richteraktivisten, ja, die gegen die Demokratie verstoßen. Also sind das nicht zu große Erwartungen an unser Deutschland?
Das sind jedenfalls meine Erwartungen. Und das sind, glaube ich, auch ein Stück weit hier Erwartungen, ohne dass ich mich jetzt da aufschwingen möchte, zum legitimen Vertreter da zu werden. Aber es sind, glaube ich, auch die Erwartungen meiner Generation. Wir haben uns eben nach dem Zweiten Weltkrieg sehr bemüht darum, den Nationalsozialismus aufzuarbeiten und eine Grundordnung zu geben und nach dieser Grundordnung zu leben, die Menschenwürde und Menschenrechte achtet. Und das ist uns auch gelungen. Und wir sollten auf jeden Fall auf diesem Weg weitergehen. Was wir nicht gemacht haben oder was wir nur bedingt gemacht haben in Europa, ist eben eine gewisse Führungsrolle zu übernehmen. Und das war auch richtig und gut so, auch aus einer gewissen Furcht aus der Geschichte heraus natürlich. Auch das war eine Lehre aus der Geschichte. Ich glaube aber, es ist jetzt an der Zeit, und da würde ich mir auch wünschen, dass das in der kommenden Generation vor dem Hintergrund aber auch der geschichtlichen Erfahrungen sich dann ein Stück weit ändert und wir diese offene Liberalität, die wir hier leben, dann auch in Europa weiter propagieren und durchsetzen und vertreten. Eine gewisse Führungsrolle, wie ich das ja beschrieben habe, scheint mir da nicht mehr ausreichlich zu sein. Also wir müssen diese Führungsrolle annehmen. Das wird von uns erwartet. Und das in aller Bescheidenheit und in Kenntnis eben unserer historischen Vergangenheit.
Auch meine Generation wünscht sich das, aber Wunsch und Wirklichkeit, dazu bin ich mittlerweile zu zynisch geworden, leider.
Aber Zynismus hilft uns nicht
Nein,
weiter.
natürlich hilft das nicht weiter, aber
Hilft
ich
uns nicht weiter. Wir
bin
müssen.
auch so zwischen Hoffnungslosigkeit und Erwartung. Also sagen wir es mal so, die Erwartungen sind groß und die Hoffnung ist groß, aber gleichzeitig herrscht ja diese Hoffnungslosigkeit, wenn ich mir angucke, was aktuell in Berlin abgeht. Aber das ist ein ganz anderes Thema. Wir haben ja kurz darüber gesprochen, dass es diese Wellenbewegung gibt bei der Entwicklung des Völkerrechts, bei Menschenrechten. Und du hast ja gesagt, es gibt immer diese Katastrophen und danach tritt Vernunft ein. Warum brauchen wir immer die Katastrophen, bevor die Vernunft uns leitet?
Mein Geschichtslehrer in der Schule, der hat mal die These aufgestellt, dass die Menschen in moralischer Hinsicht nicht lernfähig sind. Also anders als in technischer Hinsicht. Wir steigen in ein Flugzeug, du vielleicht nicht, aber dann steigst
Ich liebe die Bahn, ich bin gerne auf dem Boden.
du in den Zug und hast überhaupt keine Bedenken daran, dass dieser Zug dich sicher an einen anderen Ort bringen wird. Und da sind viele, viele technische Details, von denen du keine Ahnung hast, ohne dir nahe zu treten zu wollen. Also ich hätte jedenfalls keine Ahnung von den vielen technischen Details. Ich vertraue darauf, dass das funktioniert. Ich stelle das nicht in Frage. So, wenn ich jetzt meinem 3-jährigen Sohn sage, fass nicht auf die Herdplatte, die ist heiß. Was macht er dann? Er nimmt den Finger und tastet ab, ob sie denn wirklich heiß ist, sodass er nicht drauf fassen kann. Das ist die
Das
Lern
ist die Menschheitsgeschichte.
in moralischen Fragen.
Ach, herrje.
Ja. Und
Okay.
deswegen müssen wir ja auch nochmal positiv zur Kenntnis nehmen, dass wir uns schon wirklich weiterentwickelt haben. Wir haben ein Bewusstsein geschaffen weltweit, aufgrund auch der Menschenrechte. In der internationalen Zivilgesellschaft wird das ja eingefordert. Es wird ja Gerechtigkeit eingefordert. Und es gibt Gremien, es gibt Institutionen, es gibt NGOs, die machen das. Und sehr laut und teilweise eben auch erfolgreich. Wir haben auch eine Institution, Internationaler Strafgerichtshof, die natürlich nicht perfekt arbeitet und die Erwartungen bei weitem nicht erfüllt, die man an ihr haben. Aber wir haben sie geschaffen. Und da sind wir noch meilenweit schon gegangen im Vergleich zu da, wo wir 1945 waren. Ja? Also es ist ja nicht alles in Schutt und Asche, im Gegenteil. Es sind so viele Menschen. Und wenn du dir hier vorstellst, was wir in Nürnberg haben, wir mal so einmal im Jahr ein Moot-Court, wo also hunderte von Studentinnen aus der ganzen Welt nach Nürnberg kommen, um das Völkerstrafrecht hier weiter einzuüben, ein Stück weit auch zu feiern und natürlich auch Versöhnung zu feiern in den unterschiedlichen Regionen der Welt. Ja, das sind doch alles Zeichen, die hoffnungsvoll stimmen. Und natürlich haben wir gerade Regierungen, die in eine ganz andere Richtung gehen. Und natürlich gibt es auch demokratische Legitimation für diese Regierungen, jedenfalls teilweise, teilweise auch nicht. Aber wir sollten trotzdem da auf gar keinen Fall die Hoffnung verlieren. Denn die Sehnsucht der Menschheit nach Gerechtigkeit, die ist da und die wird in einem Maße formuliert wie noch nie vorher in der Menschheitsgeschichte. Und dem nachzugehen, ist eben jetzt die Aufgabe von uns allen und das auch von unseren Staaten jeweils einzufordern. Darin dürfen wir nicht nachlassen.
Damit hast du meine Frage sozusagen beantwortet, die ich jetzt stellen wollte, nämlich wo stehen wir 2025 und was ist vom Versprechen von Nürnberg noch übrig? Hast du praktisch vorweggenommen. Und an der Stelle lese ich einen letzten Part aus deinem Buch vor. Du hattest es zwar schon erwähnt, aber nichtsdestotrotz. Noch einmal, Ankläger Jackson in Nürnberg. Und lassen Sie es mich deutlich aussprechen. Dieses Gesetz wird hier zwar zunächst auf deutsche Angreifer angewandt, es schließt sich aber ein und muss, wenn es von Nutzen sein soll, den Angriff jeder anderen Nation verdammen, nicht ausgenommen die, die jetzt hier zu Gericht sitzen. Wir können im Inneren Gewaltherrschaft, Willkür, Zwang und Überfall derer, die gegen die Rechte ihres eigenen Volkes an der Macht sind, nur beseitigen, wenn wir jedermann vor dem Gesetz verantwortlich machen. Dieser Prozess ist der verzweifelte Versuch der Menschheit, die Strenge des Gesetzes auf die Staatsmänner anzuwenden, die ihre Macht im Staate genutzt haben, die Grundlagen des Weltfriedens anzugreifen und die Hoheitsrechte ihrer Nachbarn durch Übergriffe und Überfall zu verletzen.
Starke Worte.
Starke, starke Worte, starke Botschaft von Jackson. Ich glaube, er wäre schwer enttäuscht über den Zustand seines Landes im Jahr 2025 und wer die USA regiert und wie. Zum Glück ist es ihm erspart geblieben, das zu erleben. Nichtsdestotrotz sollten wir, glaube ich, in allen Demokratien davon inspiriert sein, dass niemand über dem Gesetz steht und schon gar nicht die, die uns beherrschen. Das wäre so meine Botschaft, die ich aus dem Buch mitnehme. Sehr sehr schön, dass es gleich praktisch am Anfang ist. Hast du noch eine Botschaft für meine Hörerinnen und Hörer?
Ich will jetzt eigentlich dieser Botschaft von Justice Jackson, die du gerade zitiert hast, gar nicht viel hinzufügen. Ich würde nur vielleicht nochmal 3 Dinge hier klarstellen. Meine Lehren aus Nürnberg sind 3 Dinge. Das erste, Kriege sind unbedingt zu verhindern. Der Krieg ist das Urübel von so vielen Leid und Verbrechen. Kriege sind unbedingt zu verhindern. Das wäre der erste Punkt. Der zweite Punkt. Strafrecht soll als Mittel eben zur Durchsetzung dieser Prinzipien angewendet werden. Es darf keine Straflosigkeit geben für diese Massenverbrechen, die wir im Krieg oder immer außerhalb eines Krieges erleben. Und der dritte Punkt, Zentral für jede Rechtsordnung ist der Mensch, die Würde des Menschen sind die Menschenrechte und zwar auch für die Völkerrechtsordnung. So, das sind die drei Kernaussagen, die ich aus Nürnberg und dem Nürnberger Prozess herauslese. Und die einzufordern, ist eben unsere Aufgabe überall auf der Welt, wo wir sind, in unseren Bereichen, die wir beeinflussen können. Ja, das muss eingefordert werden als Erbe, als Lehre von Nürnberg.
Herzlichen Dank, Christoph, dass du hier warst. Ich empfehle wirklich jedem, dein Buch zu lesen und sich auch mit der Geschichte der Nürnberger Prozesse zu beschäftigen. Ich glaube, wir reden viel zu wenig darüber auch in der deutschen Aufarbeitung. Denn das Nie wieder sollte auch demokratisch verstanden werden und rechtsstaatlich und nicht nur als Teil von politischer internationaler Beliebigkeit. Herzlichen Dank. Ich hoffe, dich hier irgendwann mal wieder sehen und hören zu dürfen. Es war mir eine Freude. Bis bald. Tschüss, tschüss.
Ja, tschüss Jenny, danke.